Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Gut.
Das ist gut.
Ja, ne? Also,
das, wow.
Mir geht's wirklich ganz gut. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad hierher gekommen und kennst du das, wenn du im Spätsommer schon so merkst, jetzt kommt bald der Herbst, wenn es morgens so crisp ist und noch, es ist kühl, aber es ist sonnig. Also, ich liebe das. Der Herbst, der Herbst macht mich zu einer besseren Person.
Herbst ist Beste.
Ist
immer Beste.
Wirklich so.
Frage zum Fahrradfahren, hattest du einen Helm auf?
Ach, fuck.
Das...
Nein, okay. Ich habe gestern noch drüber geredet. Oh, Mann. Oh, shit. Ja, okay.
Das ist traurig, klären wir
das
dann,
gibt Abzug, ja.
Ja, das klären wir noch im Laufe der Folge dann ein bisschen weiter
darüber
auf.
Darüber sprechen wir heute auch. Und aber ich glaube, mir geht es deshalb auch gut, weil es morgens ist. Ich frage mich, also ich funktioniere morgens sowieso besser. Ich frage mich, ob ich deswegen immer mal sage, wenn du fragst, wie es mir geht, weil es immer abends oder nachmittags ist. Und ich
aber es ist ja dann das Highlight des Tages. Es ist ja dann, wo die Launekurve wieder hochgehen muss.
Das stimmt. Ja. Jetzt ist sie von vornherein, das müssen wir jetzt halten, den Status.
Ich glaube, es wäre heute auch ein wunderbarer Morgen, aber ich hatte irgendwie, mein Kissen, ich habe so ein Memory Foam Kissen und der Bezug war an der Wäsche. Das heißt, ich habe mit anderen Kissen geschlafen.
Oh nein, oh Gott, das
kriege ich immer Nacken kaputt. Also ich bin heute ein bisschen, so ein bisschen, der nicht so gut drauf ist. Aber das wird sich, glaube ich, im Laufe der Folge ändern, weil heute ist ein bisschen was Besonderes.
Heute wird cool.
Deswegen. Ja. Aber wir machen erstmal Tagesspruch oder Sprüche.
Ja, also... Unser Tagesspruch hat jetzt mittlerweile immer einen Themenbezug und zu diesem Thema gibt es unendlich viele gute Zitate. Und ich habe drei rausgesucht, die ich sehr spannend finde oder die ich sehr schön und passend fand. Das eine ist ich mache mal chronologisch. Das erste ist aus dem 19. Jahrhundert und es lautet: Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Der Zitatgeber ist unser Patron Saint der Stadt, Adam Opel. Das ist das älteste Zitat. Dann habe ich eins aus 1955 von Lewis Mumford, den ich nicht kenne. Ich glaube, es ist ein Journalist, ich bin nicht ganz sicher. Oder vielleicht auch ein Politiker. Jedenfalls hat er gesagt, mehr Straßen bauen, um mit Staus fertig zu werden, ist wie den Gürtel zu lockern, um die Gewichtszunahme zu bekämpfen. Und das letzte Zitat ist ein neueres Zitat. Ich glaube, es müsste aus den 80ern oder 90ern sein. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Von Sebastian Krumbiegel, von dem Prinzen.
Ah, wie schön. Genau.
Und also damit haben wir eigentlich schon ziemlich viele Hints gegeben, worum es heute gehen könnte.
Irgendwas mit Auto. Willkommen bei Steilzeit.
Hallo, Sebastian Renner.
Schönen guten Morgen.
Oh mein Gott.
Beste Radiostimme aufgesetzt.
Ist so. Wie schön, dass du da bist.
Hast du gut hergefunden?
Das ist ein bekannter Weg.
Und ich muss auch direkt, ich habe eine Gastfrage direkt zu Anfang, die ich mitgebracht habe. Und sie lautet: Basti, warum Baustelle?
Wo jetzt genau?
Ja, viele. Überall. Aber das ist wahrscheinlich dein täglich Brot,
warum
oder?
Warum machst du nicht da schneller?
Mit dem Bauen direkt habe ich ja gar nicht so viel zu tun.
Du bist, erklär mal, oder ich erklär mal, ich versuche mal zu erklären. So, ich stell dich erstmal vor. Du bist ja nicht nur Basti Renner, der hier mit Baustellen zu tun hat, sondern du bist in erster Linie mal von hinten aufgerollt. Du bist der Abteilungsleiter Mobilität im Tiefbauamt. Das heißt jetzt mittlerweile anders.
Genau. Amt für Mobilität und Tiefbau heißt das mittlerweile.
In der Stadt Rüsselsheim. Und du bist seit ungefähr 5 Jahren bei der Stadt. Du hast da angefangen als Projektleiter Mobilität und bist dann aufgestiegen sozusagen. Du bist 94er Jahrgang, du hast Abi gemacht an der Max-Planck-Schule. Warst in der Theater AG, du bist nämlich gar nicht so ein analytischer Hund. Du hast auch ein bisschen was mit analytisch, du hast auch was mit Theater zu tun und mit Kreativität im weitesten Sinne. Aber du bist eben auch Ingenieur. Und das, finde ich, merkt man auch schon oft. Du bist Umweltingenieur. Du hast in Darmstadt studiert, deinen Bachelor und Master da gemacht und arbeitest jetzt bei der Stadt. Wie ist das denn so?
Das ist sehr schön, ja.
Was machst du denn da? Du hast ja gerade auch schon gesagt, das Amt wurde umbenannt. Womit beschäftigst du dich so? Was ist dein Tagwerk? Wie sieht dein Alltag aus?
Also wenn mich jemand fragt, womit wir uns als Abteilung beschäftigen, sage ich eigentlich immer, alle Fragen rund um Verkehr und Mobilität. Und das geht von meinem Leidenschaftsthema, dem Radverkehr, über das Zu-Fuß-Gehen, Fahren mit Bus und Bahn, die Ordnung des Autoverkehrs und generell das Verhalten der Leute, ihrer Mobilität, rund ums schulische Mobilitätsmanagement und das betriebliche vor allem. Also wie kommen die Leute zur Arbeit, wieder nach Hause, die Wege innerhalb der Arbeit und wie kann dieses ganze Problem rund um Elterntaxi, was an vielen Rüsselsheimer Schulen stattfindet, eigentlich vielleicht besser gelöst werden.
Ist es eine Aufgabe, an der du schon seit Beginn deiner Arbeit dort feilst oder sitzt? Ist das das Thema kommt mir vor wie uralt. Also das war schon ein Thema, als ich in die Schule gegangen bin. Also uralt. Und das ist natürlich irgendwie auch so, ich glaube, in dem Bereich, wo du tätig bist, gibt es irgendwie viele Sachen, die so sehr langwierig zu bearbeiten sind. Oder kommt mir das nur so vor?
Das stimmt, weil es geht natürlich um bauliche Infrastrukturen und die sind mal gebaut worden für Lebenszeiten, für viele Jahrzehnte. Und gerade hier in Rüsselsheim haben wir eine besondere Historie, was unsere Verkehrsinfrastruktur anbelangt. Und die gibt natürlich erstmal einen sehr groben Rahmen und daran zu rütteln, der über Jahrzehnte aufgebaut wurde auch, das ist natürlich auch eine langfristige Aufgabe.
Mhm. Nun ist die Stadt ja irgendwie auch gewachsen und wir haben ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, irgendwie, dass viel von der Infrastruktur damit zusammenhing, auch wie Opel damals aufgezogen wurde und so weiter. Wenn du für Kolleginnen und Kollegen aus anderen Städten erklären müsstest, wie Rüsselsheim so verkehrstechnisch aufgestellt ist, was würdest du sagen? Also wie sind so unsere Straßen? Wie ist so die Infrastruktur? So der Blick von dir.
Also wir haben extrem viel Fläche, würde ich sagen. Und das bietet ein schönes Potenzial, die auch super zu verteilen. Das ist ja immer dann Ansichtssache, wie man das macht. Ne?
Ich glaube, da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis zu diesem Warum Baustelle und sowas.
Genau. es gibt so ein Zitat über Rüsselsheim, das teile ich nicht unbedingt vollkommen, aber es beschreibt es doch. Rüsselsheim ist so schön, weil man da so gut wegkommt. Und das stimmt. Das beschreibt eigentlich komplett auch die Lage hier in der Rhein-Main-Region, mittendrin, perfekt angebunden in alle Richtungen, auch hat man mit den meisten Verkehrsmitteln. Nach Süden sieht es mit dem ÖPNV ein bisschen schlechter aus. Das habe ich über 6,5 Jahre leidlich selbst gemerkt, als ich immer nach Darmstadt gependelt bin zum Studieren. Aber ansonsten eine hochmobile Stadt, eng verwurzelt hier in der Region. Also das sieht man auch immer an den Strömen der Pendlerinnen und Pendler, sowohl aus Rüsselsheim raus als auch nach Rüsselsheim rein. Vielleicht eine andere Gewichtung, als es mal früher war, als Opel noch deutlich mehr Beschäftigte hatte auch. Ja.
Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das immer so als ein Pluspunkt verkauft wird, dieses schnell wegkommen? Weil ich weiß noch, irgendwann war das, glaube ich, auch mal in der Zeitung irgendwie ein Thema, dass man dann ganz stolz gesagt hat, man hat doch hier irgendwie 3 Autobahnauffahrten, man hat den Flughafen direkt vor der Tür, 2 Bahnhöfe, wobei der eine halt eher Beiwerk ist.
Da fahre ich nur hin, wenn ich
in die B-Siedlung muss. und das war dann so wirklich so der, also ich bin einer der wenigen, glaube ich, Menschen, mittlerweile Ü30, der noch jungen Menschen, der Leserbriefe schreibt. Da hatte ich dann wirklich auch dann hingeschrieben und gesagt, das kann doch kein Verkaufsargument für eine Stadt sein, dass man hier schnell wieder weg ist.
Ja, ich glaube, derjenige, der das Zitat genannt hatte, der meinte das auch genau aus diesem Grund.
Ah.
Aber ich finde halt, Rüsselsheim hat auch sehr viele schöne Ecken und ich glaube, die sieht man insbesondere, wenn man hier aufgewachsen ist.
Mhm. Ist das einer der Gründe gewesen, warum du gesagt hast, ich will auch für die Stadt arbeiten? Wurde dir das so während des Studiums schon klar, dass du so gedacht hast, oh mein Gott, mein Traumberuf ist einfach der Mobilitätsminister, Manager von meiner Heimatstadt zu sein? Wie ist das entstanden?
Nee, also irgendwann im Studium oder so, oder vor dem Studium dachte ich, ach ja, so cool, so mit Ampeln, das wäre vielleicht schon mal ganz nice. Aber das habe ich im Studium tatsächlich eigentlich gar nicht behandelt. Also als Umweltingenieur, das Studium an der TU Darmstadt ist ziemlich breit aufgestellt. Es kommt eigentlich aus dem Bauingenieurwesen und der Fokus liegt aber mehr so auf den Themen rund um das städtische Leben. Es geht von der Fähr- und Entsorgung her, sei es mit Energie, Wasser oder auch Abfall, über Boden- und Gewässerschutz, also wo man eher so in den klassischen Umweltschutz reinkommt, Auch in dem Bereich Bewertung, Modellierung, wo es mehr in die Ökobilanzierung geht auch. Das war eigentlich immer so mein Schwerpunkt, auch ein bisschen geprägt durch den beruflichen Hintergrund meiner Mutter. Und es gibt auch den Bereich Raum- und Infrastrukturplanung. Und das ist eigentlich der Bereich, in dem ich jetzt arbeite. Den habe ich aber tatsächlich im Studium am wenigsten beleuchtet eigentlich. Und das, auf das Thema kam ich so, also das Radfahren, das ist mir eigentlich schon, ja, seit ich 4 bin oder so, habe ich, glaube ich, mein erstes Fahrrad. Habe das hier noch auf dem alten großen Schulhof der Eichgrundschule gelernt, meinen Eltern zusammen. Die erste Fahrt war dann eine kleine Bruchlandung, aber das war nicht so schlimm. Und ja, ich bin hier einfach mit dem Rad groß geworden in der Stadt, weil es für mich einfach immer das schnellste Verkehrsmittel war, die meiste Flexibilität geboten hat, eine Unabhängigkeit in Jugendjahren. Und es ist einfach schön, jetzt an der Stelle für meine Heimatstadt, was für mein Lieblingsverkehrsmittel, aber auch für alle anderen Verkehrsmittel natürlich ja, zu verbessern. Weil da gibt es im Wandel der Zeit mit heutigen Bedürfnissen halt einfach auch Nachholbedarf, das ist ganz klar. Und aber vom Studium dann in das Berufsfeld gekommen, bin ich eigentlich über eine große Aktion, die der ADFC wahrscheinlich mit vielen anderen zusammen damals 2019 organisiert hatte. Da gab es eine riesige Sternfahrt nach Frankfurt aus allen Bereichen, aus der ganzen Region, und die hat dann zu einer Kundgebung vor dem IAA-Gelände geführt. Und da hatte ich mein Gravelbike relativ neu und kam gerade aus einem längerfristigen Urlaub und war so an dem Thema, gut, ich muss meine Masterthesis noch schreiben, war noch nicht so ganz definiert, wo ich eigentlich das Thema setzen möchte. Und dann hat diese Sternfahrt stattgefunden. Und dann bin ich auch mit dem Fahrrad mit Hunderten, Tausenden von Leuten über die Autobahn nach Frankfurt reingefahren. Und das war so ein Erlebnis, das hat mich geprägt, weil man gesehen hat, diese riesigen Straßen der Autobahn, also das fällt einem Auto ja mit der Geschwindigkeit oft nicht aus, aber wenn er da zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, da passen ganz schön viele Menschen drauf. Und es war einfach ein so cooles Gefühl, über die Autobahn zu fahren, und dachte ich, schaue ich doch mal, was gibt es da eigentlich an meiner Uni für Themenbereiche, wo ich eine Masterthesis dran schreiben könnte. Ja, dann habe ich ein Thema gefunden und dann bin ich relativ direkt auch bei der Stadt Rüsselsheim gelandet.
Krass. Also ich erinnere mich noch gut an die Sternfahrt, weil also es ging ja auch teilweise, natürlich musste man da erstmal hinkommen, und da waren schon hier in der Stadt und in Raunheim und in den umliegenden Städten, war schon auf den Straßen die Hölle los. Das war so crazy. Und die Bilder, die man da auch gesehen hat, irre. Was ist das, das wollte ich, glaube ich, schon immer mal fragen, haben wir noch nicht drüber gesprochen, was ist das für ein Aufwand, sowas logistisch zu organisieren, auch zu bewirken, dass diese Autobahnen gesperrt werden? Weil das ist ja schon, also
ich habe da ja nicht mitgewirkt.
Nee, aber also jetzt so rückblickend, denkst du?
Ich glaube, ein riesiger, also das müssten eigentlich monatelange Vorbereitungen sein, denke ich. Weil du hast natürlich viele Akteure, die Autobahn GmbH auch, die da ja auch mitspielen muss, verschiedene Straßenverkehrsbehörden, die dem auch zustimmen müssen, Polizei, um auch die Sicherheitsauflagen dann zu gewährleisten, dass da auch keine Gefährdungen für Leute entstehen. Also es ist ein enormer Aufwand und halt, ja, ich glaube, mit viel, viel Netzwerk auch verbunden, die an ein gemeinsames Ziel glauben.
Dass die Abteilung Mobilität ans Tiefbauamt angegliedert ist, ist das normal? Also wie kommt diese Tiefbauamt-Verknüpfung zustande? Wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Also kann man da irgendwie ist da eine Verknüpfung?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde die Ansiedlung bei uns im Tiefbauamt oder jetzt ja Amt für Mobilität und Tiefbau auch super sinnvoll, weil wir sind eigentlich direkt am Geschehen, wo halt auch gebaut wird, und sind da in enger Abstimmung mit den Kollegen vom Bau.
Wie groß ist denn diese Abteilung insgesamt so?
Unsere Abteilung besteht jetzt aus 7 Personen.
Okay.
Und ich war der Erste, der im Mai 2020 angefangen hat. Dann kam im Juni 2020 dann auch der damalige Abteilungsleiter mit dazu. Dann waren wir erstmal zu zweit für ein Jahr. Dann kam ein Jahr später ein dritter Kollege. Und wir haben einfach gemerkt, dadurch, dass es eine komplett neue Abteilung war, war auch gar nicht mal so klar, wo liegt denn eigentlich genau der Aufgabenfokus. Also klar war, es ist ein Radverkehrskonzept für die Stadt Rüsselsheim in Entwicklung. Das haben wir dann den Prozess aufgegriffen, der schon am Laufen war. Und haben das dann zur Vervollständigung gebracht und dann letztendlich auch zur Beschlussfassung. Und wie du auch gesagt hast, schulisches Mobilitätsmanagement, das war auch eins der ersten Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Aber dann hat sich das immer weiter gesteigert. Wir haben dann für uns versucht, wir beide, als wir angefangen haben, erstmal verwaltungsneu, ich direkt vom Studium, mein Kollege vorher aus einem privaten Planungsbüro, und Kommunalverwaltung, wir waren komplette Quereinsteiger, also wir wussten eigentlich gar nicht, wie das funktioniert.
Ist es ein Vorteil oder?
Also es war am Anfang schon schwierig. Man musste sich halt erstmal schon auch viel durchfragen, wer sind eigentlich die Akteure, mit denen man auch, die relevant für einen und die eigene Arbeit sind. Aber das hat uns natürlich auch in die Situation gebracht, einfach, ja, wir haben viel nachgefragt, wir haben viel dann über die Stadtverwaltung gelernt, über die ganzen Prozesse dahinter und ich finde es hochspannend, ja.
Inwiefern siehst du das für ein Signal, dass eure Abteilung so krass gewachsen ist, dass die Relevanz von dem Thema auch irgendwie verstärkt wurde?
Ja, vollkommen. Also wir waren irgendwann an einem Punkt, da haben wir gemerkt, okay, das ganze Aufgabengebiet, das wächst uns jetzt eigentlich über den Kopf hinaus. Und ja, wir brauchen personelle Verstärkung. Wir haben diese unterschiedlichen Themenbereiche, die alle so groß sind, dass sie halt nicht nur als Randthema betrachtet werden können und halt eigentlich eine Person brauchen, die ihren Fokus komplett darauf setzt. Und das aber dann halt in der Abteilung als Gesamtes zusammenwirkt.
Ich frage das, weil ich es A, immer vergesse und B, weil es auch, glaube ich, für andere Leute interessant ist. Kannst du mir nochmal erklären, was der Modal Split ist?
Ja.
Weil das höre ich voll oft und ich check immer nicht ganz genau, was es ist.
Es besteht ja aus zwei Teilen, dieses Wort. Modal ist der Modus, die Art im Prinzip und der Split halt die Aufteilung.
So. Ja, das finde ich, hat jetzt noch nicht so viel erklärt.
Ich bin ja noch nicht fertig. Also erstmal die Aufteilung der verschiedenen Verkehrsarten.
Aha.
Und das von der Gesamtheit aller Wege.
In einer Stadt?
Ja, du oder kannst es kann man verschiedene, verschiedene Räume betrachten. Es hängt halt einfach damit zusammen, welchen Betrachtungsraum du hast. Und dem gegenüber, also du kannst einmal dir halt angucken, okay, 1000 Leute haben 5000 Wege zurückgelegt. Welches Verkehrsmittel haben sie für welchen Weg genutzt? Und dann kannst du das halt sehr schön runterbrechen darauf, abhängig von welcher Entfernung sie welches Verkehrsmittel genutzt haben, zu welchem Zweck, also fahren sie zur Arbeit, fahren sie irgendwie zum Sport, müssen sie ihre Kinder zu einer Freizeitaktivität bringen, sind sie selbst in der Freizeit unterwegs. Kannst es auch klassifizieren nach Altersklassen, nach Geschlecht, also unterschiedlichste Fragestellungen daraus. Und gegenüber der Wegegegenüberstellung gibt es natürlich auch noch dann die Verkehrsleistung, nennt man das, also die Strecken, die auch zurückgelegt werden. Und da kannst du halt schön dann nochmal diese Unterschiede herausstellen, für welche Entfernung, welche Verkehrsmittel genutzt werden. Das heißt, da gibt es dann immer eine. Also der Anteil der Verkehrsleistung von Kfz-Verkehr und ÖPNV, der ist immer deutlich größer als der Anteil an der Wegeverteilung.
Okay, wie erhebt man das? Umfragen oder?
In der Regel durch Haushaltsbefragung. Haben wir jetzt auch kürzlich gemacht und die Ergebnisse davon, von der groß angelegten Studie Mobilität in Deutschland, die an der TU Dresden durchgeführt wurde, die werden jetzt auch gerade in den Gremien behandelt.
Voll spannend. Das heißt, aber das war eine repräsentative Stichprobenumfrage. Genau. Das heißt, nicht jeder Haushalt in Rüsselsheim hat daran teilgenommen.
Nee, wir haben da als einer von Teilnehmern hier aus der Rhein-Main-Region genommen, in Kooperation mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund. Und wir waren einer von, ich glaube, 134 Untersuchungsräumen in Deutschland, halt hier im Ballungsgebiet. Und insgesamt waren knapp 500 Städte, Gemeinden und Gebietskörperschaften mit vertreten bei dieser Untersuchung. Und die TU Dresden macht das auch schon seit 50 Jahren. Alle fünf Jahre wird eine Erhebung durchgeführt. So hat man
seit 50 Jahren?
Ja, krass. Tatsächlich. Für Rüsselsheim wurde zuletzt 2013 die Daten erhoben.
Da warst und du noch nicht.
Nee, genau, das hat der RMV, glaube ich, eigenständig gemacht, weil Rüsselsheim einfach auch eine Wichtigkeit hat hier in der Region. Und das war mal interessant zu wissen, wie sind die Leute hier eigentlich mobil?
Kann man da, oder kannst du derzeit schon was sagen, wie der Modal Split hier so verteilt ist in Rüsselsheim? Also wie ist das überhaupt die richtige Ausdrucksweise? Kann man sagen, der Modal Split ist irgendwie verteilt? Oder ist das komisch? Ich weiß nicht, wie man dieses Wort richtig anwendet, diesen Begriff.
Vielleicht wie die Wege auf die verschiedenen Verkehrsmittel verteilt sind.
Weil mich hätte total interessiert, wie viele Leute fahren hier überhaupt Auto? Gibt es da irgendwie, entspricht Rüsselsheim als Opel-Stadt, als Motor City diesem Klischee? Sind die meisten Leute mit den Autos unterwegs oder ist das Fahrrad auf dem Vormarsch? Was ist mit den Fußgängern?
Sowohl als auch.
Okay, viele Fragen.
Genau, also was die Wege anbelangt, das ist es so, dass Autoverkehr ungefähr die Hälfte ausmacht. Mhm. Wenn wir jetzt aber dabei sind, welche Strecke zurückgelegt wird, dann sind wir, glaube ich, bei etwas über 70%. Und das Fahrrad ist tatsächlich auch gegenüber 2013, das sieht man jetzt so schön im Vergleich, auch deutlich gestiegen. Also ich glaube, wir haben im Verkehr innerhalb Rüsselsheims 23% der Wege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und wenn wir dann nochmal in die Region gucken, dann sind es, glaube ich, noch 16%.
Okay. Und ist es dein erklärtes Ziel, so persönlich oder Wunsch, das ein bisschen noch zu steigern?
Ja, das ist das Ziel, was sich auch die Stadt gesetzt hat mit dem Schluss zum Radverkehrskonzept. Wir wollen den Radverkehr attraktivieren.
Gibt es da eine Kennzahl, also eine Prozentzahl, dass man sagt, wir wollen das erreichen oder guckt man erstmal, was passiert?
Tatsächlich so bislang noch nicht festgeschrieben, weil uns zu dem Zeitpunkt, als wir das Radverkehrskonzept aufgestellt haben, ja auch der aktuelle Stand gefehlt hat. Mhm. Und wenn man nicht weiß, wo man steht, kann man schlecht ein realistisches Ziel setzen, wenn man Schlauchwasser verleihen will.
Ich weiß noch, es gibt trotzdem aber auch jedes Jahr diese Befragung, ich glaube, das ist vom ADFC, diese Radfahrzufriedenheit.
Der ADFC Fahrradklimatest, der ist alle 2 Jahre.
Alle 2 Jahre. Und ich weiß noch, dass ich den, ich glaube, vor 2 Jahren zum ersten Mal oder vor 4 Jahren zum ersten Mal ausgefüllt habe und dass ich dieses Jahr, er war dieses Jahr auch, ne?
Letztes Jahr. Dieses Jahr.
Dieses Jahr im Frühjahr irgendwie so, ja. Ne? Da habe ich zum ersten Mal merklich andere Sachen angekreuzt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es hat sich was verändert so in der Stadt. Also ich glaube, man sieht es natürlich jetzt auch gerade sehr gut an der, ist das die Frankfurter Straße? Ja. Mhm. Wo dieser sehr, ist das ein Schutzstreifen oder ist das ein Fahrradweg?
Ein Fahrradweg.
Ja, okay. Da entsteht ein großer Fahrradweg neben dem Fußweg. Und grundsätzlich habe ich den Eindruck, Fahrrad als attraktives Fortbewegungsmittel in der Stadt wird mehr gepusht, ohne dass es irgendwie eine Kampagne gäbe oder sowas dazu. Also ich habe das Gefühl, durch die infrastrukturelle Veränderung wird das Fahrradfahren attraktiver. Also ist ja auch logisch irgendwie. Aber für mich ist es so, auch als Fahrradfahrerin hier in der Stadt, dass ich das jetzt aktiv merke.
Also ja. Also das sind so einzelne bauliche Maßnahmen. Es fängt ja von irgendwie Abstellanlagen an. Das ist jetzt am Bahnhof, wo jetzt noch so ein extra, also ein weiteres Parkhaus ja noch, Fahrradparkhaus ja, so bei diesem Park and Ride, kommt so ein zufriedenes Nicken. Aber so generell das irgendwie das Thema, wo kann ich das Fahrrad abstellen? Weil das ist, fehlt mir wirklich noch an mehreren Stellen in der Stadt, dass da irgendwie eine Fahrradstelle oder irgendwas platziert ist. Fahrradwege merkt man auch irgendwie, dass sich was ändert. Aber das kommt mit Sicherheit dann auch immer ganz zugute, wenn jetzt eine Baustelle gemacht wird, dann seid ihr irgendwie mit drin. Oder ihr werdet mit zumindest mal angefragt.
Also, das vielleicht nochmal, um deine Frage von vorhin zurückzukommen. Wir sind, da zahlt sich eigentlich wieder diese Nähe zum Bau aus und auch die Kompaktheit des Amtes und der Abteilung selbst. Weil die Baustelle jetzt an der Parkschule, die kommt ja eigentlich daher, weil wir die Bushaltestellen ausbauen. Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zu, seit 2022 soll halt für Menschen mit Behinderungen auch der Zugang zum ÖPNV gewährleistet sein. Das heißt, wir sollen eine vollständige Barrierefreiheit erreichen und entsprechend bauen wir halt die vielen, vielen Bushaltestellen, die wir in Rüsselsheim haben, schrittweise barrierefrei aus. Mhm. Und wir schauen aber, ob an der Stelle halt auch andere Netze betroffen sind, wie beispielsweise das Radverkehrsnetz und ob hier Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept auch mit umgesetzt werden können. Und so haben wir es an der Parkschule halt gemacht. Wir haben geschaut, okay, wie kann man die Bushaltestellen ausbauen, dass sie halt den heutigen Standards entsprechen und was muss eigentlich an der Stelle auch noch für Rad- und Fußverkehr getan werden und wie kann der Kfz-Verkehr da gut abgewickelt werden.
Deswegen, und dann noch, was mich wirklich so in den letzten, ich glaube, es ist letztes Jahr passiert, wirklich so gefreut hat, ist einfach so kleinere Maßnahmen, irgendwie, dass jetzt auf der Friedrich-Ebert-Straße oder in der Grabenstraße, dass einfach die Fahrradmarkierungen auf der Straße gesetzt. Mhm. Das hattest du mir auch schon mal gesagt, das ist eigentlich gar nicht mal notwendig, weil
Fahrräder dürfen immer auf der Straße.
Genau, weil bei 30er Zone oder so, also bei Tempo 30 darfst du oder irgend sowas war.
Jetzt stell das mal ein
aber,
für alle mal.
Aber allein dass diese Fahrradmarkierung auf der Straße ist so ein Mehrgewinn, weil aber
viele Autofahrer checken das trotzdem
nicht. Die checken das nicht, aber sie checken es noch ein bisschen eher, als wenn du auf dem Radweg bist, weil gerade Friedrich-Ebert-Straße ist so. Es ist ein schöner Radweg, aber es ist so ein bisschen prädestiniert, gerade bei diesen Querstraßen, weil die Leute halten mit dem Auto immer auf dem Radweg und dann bist du immer irgendwie gefahren. Gut, wenn du aber auf der Straße kommst, dann ist es zumindest, dann regen sie sich zwar auch über dich auf, aber du wirst wenigstens gesehen.
Mhm. Also erklär mal gerade bitte, wo darf man auf der Straße fahren?
Da, wo kein blaues Schild ist.
Mhm.
Also okay. dieses blaue Schild, sei es
mit dem weißen Fahrrad.
Genau, nur mit Fahrrad oder auch in Kombination mit dem Gehweg. Mhm. Das sagt eigentlich hier ist ein Radweg und den musst du benutzen.
Okay.
Und wenn das nicht ist, dann ist ein Fahrrad erstmal ein Fahrzeug und Fahrzeuge gehören auf die Straße.
Okay. Gut, dass wir das geklärt haben.
Sehr gut. Fahrt auf der Straße.
Da, wo kein blaues Schild ist.
Und schön auf Verkehrsregeln achten.
Also, wir kennen uns ja auch schon eine Weile, Basti, du und ich. Und Ich habe mehrere Kernerinnerungen, aber sehr prägnante, wie du auf dem Fahrrad teilweise schon Autos hinterhergefahren bist, auf eine sehr respektvolle Art und Weise, aber schnell wie Sau, wenn die dich geschnitten haben, dich angehupt haben oder sonstiges passiert ist. Und dann, also ich glaube, in den meisten Fällen hast du auch das geschafft, sodass du neben denen zum Halten gekommen bist und dann bist du ins Gespräch gekommen mit denen. Und das habe ich immer so krass bewundert, weil ich bin jemand, die hat dann überhaupt keine Kontenance. Ich raste komplett aus. Ich habe da überhaupt keine Geduld. Ich sehe das auch nicht ein. Wenn jemand hupt, fange ich sofort an zu fluchen, auch richtig laut und nicht meine Bildung entsprechend. Weil das bringt mich so auch krass auf die Palme. Aber du suchst das Gespräch. So. Und dann, was sagst du denen so meistens? Entschuldigung, warum haben sie das gemacht?
Naja, ich mache das ja. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Glücklicherweise kam ich nicht mehr in eine Situation, die mich dazu veranlasst hat. Aber das Beispiel mit den Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn, das ist so eins, da ist mir das häufiger passiert. Es war auf der Grabenstraße, ist jetzt nicht Teil von der Tempo-30-Zone. Da ist es aber so, dass es auch, wir kommen aus Infrastrukturen, es wurde was für den Radverkehr getan, auch schon in den letzten Jahrzehnten. Also, ich meine, wir haben echt eine super Grundlage hier. Aber man merkt halt einfach, heute bestehen doch andere Ansprüche, wie man Radfahren kann. Und die Infrastruktur ist halt einfach auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Und das heißt, Radwege, die früher auch benutzungspflichtig waren, sind es heute nicht mehr, weil sie halt zu schmal sind, weil die Oberfläche nicht gut ist und so. Und das heißt, da haben wir es wie in der Grabenstraße auch kenntlich gemacht, man darf ja auch auf der Fahrbahn fahren. Und ich fahre ganz gern auch mal schnell mit dem Fahrrad und dann denke ich mir, dann bin ich mit meinen knapp 30 km/h, auf der Straße deutlich besser aufgehoben als auf einem kombinierten Geh- und Radweg, weil ich halt einfach sonst auch eine Gefährdung für die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, darstelle. Und ja, auf der Grabenstraße kam es mir schon des Häufigeren vor, dass ich halt dann von einem Auto, was hinter mir gefahren ist, angehoben worden bin. Und eine Situation hatte ich, da wurde ich dann überholt und die ist dann Richtung Fußgängerzone auch gefahren, hat dann da auch in dem Bereich der Grabenstraße geparkt und dann bin ich zu der Dame hin und gefragt, was war denn das Problem? Ja, bist du auf der Straße gefahren? Ich so, ja, darf ich ja. Ja, aber das ist doch ein Radweg. Ja, der ist aber nicht benutzungspflichtig, weil er halt zu schmal ist und gerade in dem vorderen Bereich, da stehen noch die Bäume, da geht man immer so ein Auf und Ab in das Beet rein. Das ist jetzt nicht so angenehm und ich darf hier auf der Straße fahren. So, ah ja, okay. Aber das ist doch gefährlich. Ich so, das liegt ja vor allem daran, wie sie sich im Auto auf mir gegenüber verhalten. Und dann meinte ich so, oh ja, stimmt. Und ja, so, ich sag mal so, zu zwei Dritteln der Erlebnisse waren die Leute dann auch, wir haben was mitgenommen. Aber es ist auch schon härter aneinander gegangen. Ja.
Krass, okay. Ich erinnere mich an einmal, da bin ich alleine mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, und zwar vom dicken Busch Richtung Blumenwiegand, diese Straße, wie heißt die?
Der Fröhring, meinst du?
Ist das der Fröhring? Ja, also genau, was da noch weitergeht.
Zwischen den beiden Ostparkteilen durch.
Ja, genau. Also, ja. Da ist ja rechts und links nur so ein sehr schmaler, also Gehweg ist es eigentlich, aber halt auch kein Fahrradweg so richtig. Ich weiß auch nicht, ob da eine Markierung ist. Genau, und es war so dämmerungsmäßig. Und ich musste geradeaus weiterfahren, also über die, was ist das, Cashmet-Allee?
Ja, das ist die Waghausstraße.
Waghausstraße, also eins von den Städtepartnerschaftsstraßen, Waghausstraße musste ich eigentlich drüber fahren. Also bin ich auf die Straße gefahren, weil da war gerade frei und habe mich auf diese Spur eingeordnet, wo es geradeaus über die Ampel geht. Ampel war rot. Hinter mir kommt so ein Auto, das war echt noch weit weg, und dann kam es halt so direkt neben mir, ist vorgefahren, und die Frau macht ihr Fenster runter und sagt so, Entschuldigung, warum fahren Sie auf der Straße? Ich so, weil ich jetzt hier rüber muss. Und sie so, Sie dürfen es nicht. Ich so, was? Ich darf auf der Straße fahren. Ja, okay, das nächste Mal habe ich dann auch kein Problem mit dir rumzufahren. Und ich war so, was ist los? Warum? Warum sind so viele? Da war ich wirklich sprachlos. Da konnte ich gar nichts sagen, weil das.
Erstmal schön Seitenspiegel abtreten.
Ja. Ja, so, also so weit ist mit der Aggression bei mir dann nicht. Nur verbal. Aber ich check manchmal nicht, warum es so viele Konflikte gibt zwischen Radfahren und Autofahren. Und ich habe auch das Gefühl, das ist mehr zwischen diesen beiden Gruppen als jetzt zwischen Radfahrern und Fußgängern oder Fußgängern und Autofahrern. Ist das nur ein Gefühl oder ist das, weil diese beiden Gruppen sich eben die Straße teilen auf eine Art?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt provozierend wirkt. Gerade wenn man mit einem Fahrrad auf der Straße fährt und damit ja, den Autoverkehr quasi hinter sich zwingt, wenn man in deren Augen noch zu langsam unterwegs ist dann. Und insbesondere dann, wenn man ja eigentlich denkt, hey, da ist doch eigentlich ein Radweg. Und ich glaube, es ist ganz viel, und das zeigt auch wieder unsere Studie, weil Leute nur die eine Perspektive kennen. Mhm. Also Leute, die mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs sind, die wissen ja, wie es ist, im Auto zu sitzen. Die wissen, wie es ist, auf dem Fahrrad zu sitzen oder auch zu Fuß unterwegs zu sein. Und die haben tendenziell, würde ich sagen, größeres Verständnis dafür, worauf es ankommt, wenn ich mit dem jeweiligen Verkehrsmittel unterwegs bin. Mhm. Und es ist so, dass halt die Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, da ist der größte Anteil an Leuten, die halt ausschließlich mit dem Auto unterwegs sind.
Ja, okay, ergibt schon Sinn.
Und ich glaube, es ist einfach auch in den letzten Jahren, also so 2018, würde ich sagen, hat es in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall vermehrt angefangen, dass dieses Thema rund um Verkehr, Mobilität, die Fragen der Flächenverteilung in den Städten auch stärker aufgekommen ist. Da hat es die Ratentscheidung in Frankfurt, in Darmstadt, in Berlin gegeben. Und das ist natürlich sehr polarisierend. Also ich meine, jahrzehntelang sind unsere deutschen Infrastrukturen fürs Auto erstellt worden. Wir haben extrem viele Flächen, weil es ist auch das flächenzehrendste Verkehrsmittel. Und jetzt will da so eine ideologisch geprägte Lobby da an diesen Flächenkampf ran. Ne? Und ja, das muss ja nicht immer unbedingt gefallen. Ich meine, bei mir war es mal so, ich bin auf der Straße in Ronheim gefahren, ist ein Auto an mir vorbei, hat er ganz zufällig seine Scheibenwischanlage gerade
an. Oh mein Gott, das hatte ich auch schon, aber da war ich auf der Westbahn, das war auch richtig scheiße. Der hat den auch irgendwas getriggert und als schwächeres, in Anführungszeichen, Verkehrsmittel, hast du die Arschkarte dann einfach.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch so ein bisschen historisch gewachsen ist, dass du halt, also Rüsselsheim, klar, es ist jetzt auf eine Automobilstadt ausgelegt gewesen, breite Einfallstraßen, Verteilstraßen, alles Mögliche, dass dann aber auch eben so eine Trennung zwischen den einzelnen Verkehrswegen, beziehungsweise Fahrrad hat seinen Fahrradweg, Fußgänger haben ihren Fußgängerweg und Hauptsache alle, um irgendwie von der Straße wegzuhalten.
Also nicht so ein Miteinander
eigentlich. Nee, also das ist eben nicht dieses, wir teilen uns jetzt die Straße, weil das ist ja, ich denke da jetzt irgendwie an Spielplätze, die halt historisch aus so einer Automobilisierung entstanden sind, dass man die Kinder irgendwie von der Straße weghält.
Ist das so?
Ja. Deswegen hast du auch Reifenschaukeln, damit das Auto irgendwie noch irgendwie so ein bisschen präsent ist.
Was?
Ja. Aber es ist wirklich so, Spielplätze sind so eine Erfindung letztendlich, okay, die Kinder sollen nicht auf der Straße spielen, sondern wir schieben die woanders hin. Und das habe ich beim Fahrrad auch irgendwie dann mehrmals, also so das Gefühl, bei manchen Strecken habe ich aber auch eher so das Gefühl, dass dann so, jetzt haben wir da eine wunderbare Kreuzung gebaut, aber Fahrrad muss ja noch irgendwie hin. Weil da denke ich jetzt an die Kreuzung von Adam-Opel-Straße und Haslacher Straße. Weil das ist so eine Kreuzung, wo ich glaube ich schon mehrmals beinahe über den Haufen gefahren worden bin. Das ist so, wenn du auf der Haslacher Richtung dann Hasloch weiterfahren willst und dann stehst du bei diesem Autopavillon oder bei diesem Autohändler an der Ampel, willst geradeaus, aber hast neben dir die Rechtsabbiegerspur von den Autos und du hast gleichzeitig grün. Also eigentlich hast du ja verkehrstechnisch
ja, die müssen halt gucken.
Vorfahrt. Und ich weiß nicht, wie häufig es schon passiert ist, dass ich an dieser Ampel stand, neben mir ein Auto, wirklich immer Blickkontakt gesucht habe, dann losfahre und dann...
Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass du als Fahrradfahrer halt so hyper-aware sein musst.
Ja. Ja, also das ist auch die häufigste Unfallart.
Ja.
Also mit Radfahrenden.
Rechtsabbieg-Unfälle,
ja, okay. Genau. Ja, Leute fahren gerade im Fahrrad geradeaus weiter und...
Diese Konflikte, von denen wir gerade so gesprochen werden, oh mein Gott, was ist los mit meiner Sprache? Diese Konflikte, die Konflikte, von denen wir gerade schon gesprochen haben, die begegnen dir wahrscheinlich auch irgendwie in deiner Arbeit wieder, nur dass in meinem Kopf du so ein bisschen so ein Mediator bist. So, wie wird man denn so jedem Anspruch gerecht von den einzelnen Verkehrsteilnehmenden? Also gerade, du bist ja auch mit der Planung beschäftigt und so, also man muss ja alles mitdenken.
Ja, im besten Fall schon. Ne?
ist das anstrengend?
Ja, wir befinden uns eigentlich tagtäglich in einem Spannungsfeld, ganz klar. Aber es macht es auch mega spannend.
Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Was findest du am geilsten an dem Job?
Das hat ja mehrere Bereiche. Einerseits, dass ich hier in Rüsselsheim wirken kann. Dass ich dadurch halt auch einen sehr kurzen Arbeitsweg habe, den ich mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Ich habe mich auch bewusst für entschieden, weil das ist für mich eine ganz klare Lebensqualität, irgendwie Lebensort und Arbeitsort auch vereinen zu können. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
Erstmal danke, dass du den Finger so in die Wunde legst, aber ja,
ob das
die
Frage. Anstrengend ist. Diese, ja, so eine Art Gerechtigkeit oder Art, ja, doch Gerechtigkeit für jede Gruppe so ein bisschen aufrechtzuerhalten und ansprechbar zu sein für alle und auch irgendwie ein Verständnis zu haben, aber auch gleichzeitig irgendwie das Gesamtziel nicht aus den Augen zu verlieren. Aber du bist so ein Pragmatischer, ne? Du bist auch so ein Lösungsorientierter.
Wir gucken halt an, welche Bedürfnisse gibt es, welche Beschlüsse gibt es dazu auch, was für Konzepte haben wir. Und dann schauen wir, okay, was ist denn eigentlich das gemeinsame Ziel vielleicht dahinter? Und wie kriegen wir es bestmöglich? Also das ist eigentlich immer das Schöne. Du hast ganz viele Ansprüche aus den verschiedenen Richtungen und versuchst eine Lösung auf einer begrenzten Fläche irgendwie zu integrieren. Ja, und dann musst du halt ja, Abwägungen auch treffen.
In Abstimmung auch mit den Betroffenen? Also wie sehr sind so partizipative Geschichten ein Teil von der Arbeit? Also
jetzt aktuell hatten wir eine riesengroße Dialogveranstaltung. Hm. Also da waren wir mit etwa 100 Leuten aus dem Quartier im Rüsselsheimer Westen auf der Straße vor Ort und haben über mögliche Umgestaltungen gesprochen. Ja.
Du hast gesagt vorhin, du bist Quereinsteiger und bist jetzt quasi in diesem Verwaltungsmodus so ein bisschen drin. Wie wichtig ist es dir persönlich, dass die Verwaltung als ein Ansprechpartner irgendwie gesehen wird und nicht als irgendwie Gegenspieler? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, in vielen Städten, dass, ne, also, dass so viel Unzufriedenheit herrscht. Und
aus der Bevölkerung raus, meinst du?
Ja. Bist du eher so der Überzeugung, dass man an einem Strang ziehen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Und also, wir probieren das eigentlich auch immer. Ich meine, wir haben ja alle eigentlich ein Interesse, dass man hier gut leben kann in der Stadt. Also das ist eigentlich so der Hauptantrieb, dass wir das aktuell können, aber dass das halt in Zukunft auch noch schöner werden kann. Und aber natürlich, jeder hat ja in gewisser Weise seine eigenen Interessen daran und die müssen ja auch nicht immer alle zusammenpassen. Und da kann man das natürlich als Gegner sehen, aber wir versuchen eigentlich immer ein offener Ansprechpartner zu sein.
Wobei das halt, also ich kenne das, also ich habe mich vorhin total gefreut, als du dann irgendwie erzählt hast mit TU Darmstadt Dresden, Erhebungen, alle möglichen, diese Aktionen, Aktionstage oder Partizipationsangebote. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das geht immer so, also es geht immer unter. Wenn so über die Stadt geschimpft wird, über die Verwaltung geschimpft wird, dann ist es halt immer so dieses Klischee, öffentlicher Dienst, die Leute stechen morgens ein, gehen früh irgendwie in den Feierabend und sitzen eigentlich nur rum und machen nichts. Aber das ist so ein, wo ich mir eigentlich immer wieder denke, wir haben diese Stadtverwaltung und die verwalten diese Stadt und die machen da ihre Arbeit und die machen gute Arbeit und es fehlt einfach an Sichtbarkeit. Einfach, dass man diese ganzen Projekte einfach mal sieht oder was an Prozessen überhaupt dann abläuft. Also dann kommt mal irgendwie eine Pressemitteilung, dass auf den Schulwegen diese gelben Füße irgendwie erneuert worden sind oder dass ein Fahrradständer irgendwie an den Schulen platziert worden ist. Aber es passiert ja eigentlich so viel mehr. Und da natürlich irgendein Konfliktpotenzial dann auch entsteht, wenn man von außen, Bevölkerungsseite, ja eben einfach nur sich denkt, ja, die machen ja eh nur ihren Kram und wovon profitiere ich da oder ich habe da keinen Einfluss drauf. Und das denke ich mir bei wirklich vielen Abteilungen, Dezernaten und so weiter. Das ist,
glaube ich, auf zwei Ebenen wahrscheinlich eine komplexe Geschichte, weil du einerseits liegt es an Informationsweitergabe, also irgendjemand muss ja das, was passiert, auch weitergeben und das ist sicherlich auch eine personelle Geschichte, weil ich kann mir vorstellen, dass die Abteilung Mobilität und auch die anderen Abteilungen nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Pressemitteilungen zu schreiben oder Interviews mit der Presseabteilung zu führen und über, also wirklich alles zu informieren, ist ja auch einfach, oder zu selektieren. Ich finde schon, dass viel Information fließt über die Presseabteilung. Dass da schon ziemlich viel ist, aber dann müssen es die Leute in der Stadt ja auch konsumieren.
Genau.
Also die müssen das ja auch, die müssen sich aktiv dazu entscheiden, das zu lesen.
Genau. Und vor allem wahrnehmen, weil auch das Thema Ansprechbarkeit. Weil ich gehe mal davon aus, man kann sich bei euch melden mit Anliegen und sagen, da ist irgendwie eine blöde Ecke oder da wäre doch ganz cool, wenn da noch was ist.
Auf jeden Fall, ja. Also ich finde es enorm wichtig und von Anfang an war das uns immer ein Anliegen. Also als ich mich selbst auf das Bewerbungsgespräch damals auch vorbereitet habe, ich habe richtig Schwierigkeiten gehabt, irgendwas rauszufinden, über wie ist eigentlich der Stand der Dinge, welche Beschlüsse gibt es, von wann ist denn das letzte Radverkehrskonzept? Also das irgendwie im Internet zu finden, da sind wir jetzt, glaube ich, deutlich besser aufgestellt. Mobilität ist jetzt ein eigenes Thema auf der städtischen Website, seit hier auch neu gestaltet wurde. Und wir haben die verschiedenen Themenbereiche, ist ein bisschen Info dazu, die relevanten Konzepte stehen zum Download bereit und so. Also wir wollen einfach mehr Zugänglichkeit von dem, was an Informationen da ist, wie die Sachstände sind, halt einfach auch schaffen. Weil ich denke, es ist super wichtig, um halt ja den Leuten es einfach auch klar zu machen, was passiert. Was sie damit machen, ist dann deren Sache. Aber ich meine, ich hätte ja damals meine Masterthesis auch über Rüsselsheim schreiben können, aber ich habe es dann über Frankfurt gemacht, weil einfach da eine deutlich größere Datenlage auch zur Verfügung stand. Und das war super niederschwellig, weil ich einfach alles von zu Hause aus im Internet recherchieren konnte.
Und du hast zu Corona-Zeiten geschrieben.
Das kommt auch dazu, ja.
Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über Rüsselsheim gesprochen. Ich würde mich dafür interessieren, was dein Lieblingsort ist. Spoiler, es ist nicht das Rüsselsheimer Rathaus.
Auch wenn ich da natürlich sehr viel Zeit verbringe. Nee, aber wenn ich im Prinzip die freie Wahl habe, wo ich meine Zeit verbringe, dann mache ich das eigentlich ganz gerne hier im Garten. Das gibt mir einen schönen Ausgleich hier zu gestalten, auch dann handwerklich aktiv zu werden.
Dieses Gartending, denkst du, das hängt zusammen mit, also du hast ja Umweltingenieurwissenschaften studiert. Hat das damit zu tun oder warst du schon immer so ein Draußi?
Ich war eigentlich schon immer viel draußen. Also ich habe auch zu Kinder- und Jugendzeiten viel Freizeit drin vor Bildschirmen verbracht, aber also mit Freunden, wir waren eigentlich immer draußen, wenn das Wetter gepasst hat, wenn wir Ferien hatten, hier in der Nachbarschaft, einfach rumgeklingelt, wer hat Zeit, wir sind auf die Eichhorn-Schule da auf den Bolzplatz gegangen, haben mit den Fahrrädern den Ostpark unsicher gemacht, also meine halbe Kindheit und Jugend habe ich, glaube ich, auch hier um die Ecke im Ostpark verbracht und den schätze ich natürlich auch sehr oder generell unsere ganzen grünen Flächen, also die Mittagspause verbringe ich am liebsten mit was zu essen in der Hand beim Spaziergang unten im Wernerpark und am Mainufer. Weil es gibt halt einfach, ja, einen Spaziergang durchs Grüne, gibt einem nochmal neue Energie dann für die zweite Hälfte des Tages.
Voll. Also ich finde auch in Rüsselsheim, ich finde, es gibt irgendwie doch erstaunlich viele Grünflächen, wenn man, also obwohl man weiß, dass diese Stadt so furchtbar versiegelt ist, finde ich, gibt es schon echt, also auch die Hinterhöfe sind auch richtig grün teilweise. Ja, das stimmt, die Parks sind schon richtig schön. Ich habe neulich, das habe ich, ich glaube, ich habe dir das auch geschickt, Basti, das heißt nicht Renaturierung, aber wo der Rathausplatz in Paris oder so neu
wo die diesen Stadtwald gepflanzt wurde, haben.
Also komplett entsiegelt haben, so eine Riesenfläche und dann das neu da drauf geklatscht haben. Also ich fand das irgendwie krass, ich fand das krass, dass das möglich ist und dass man das macht, aber das ist natürlich eine Frage des Budgets. Also
es ist eine Frage des Budgets und vielleicht am Ende auch wieder so ein bisschen Wille.
Ja.
Aber wo du meinst, so irgendwie Stadtbegrünung, also der Ostpark hier direkt um die Ecke, immer wieder ein Traum. Unweit die Horlache, was so einer dieser Orte ist, da kannst du jetzt halt nur sehr schwer mit dem Auto mal entlang fahren, sondern das ist so eine Fußgänger- und Radweg-Geschichte und wirklich so komplettes Kontrastprogramm zum Kern dieser Stadt. Und wo du sagtest, so Hinterhöfe oder generell auch so Privathäuser, was ich letztens mir mal wieder angeschaut hatte, war an der Feuerwehr. Da sind ja hinten in dem Wendehammer sind so zwei Wohnblöcke. Nee,
Berufsfeuerwehr meinst du?
Nee, städtische Feuer. Also,
genau. Beim Obi da hinten.
Genau. Mhm. Und da ist hinten so ein Wendehammer und da ist noch ein Studentenwohnheim und das andere sind so zwei Wohnblöcke. Und die haben auch so einen Innenhof und die einzelnen Wohnungen sind quasi so über so Galerien zugänglich. Und in der Mitte ist so ein Innenhof und den einen, den haben sie auch komplett begrünt.
Ja, wie geil.
Und das ist so aus Anwohnerinnen oder Bewohnerinnen-Initiative entstanden, dass da wirklich so ein Kleinod entstanden ist.
Geil.
Und das sind, also, mehr davon und dann diese ganze Stadt irgendwie grüner und weniger grau hinbekommen.
Ich habe eine Frage zum Werner Park. Man darf kein Fahrrad fahren da drin, ne? Mm-mm. Okay.
Warum?
Na gut.
Wolltest ein bisschen.
Möglicherweise habe ich das schon mal gemacht und mich dann immer gefragt, warum? Warum kann man das hier nicht machen?
Es gibt doch einen schönen Radweg dann jetzt nebendran.
Ja.
Am Main meinst du? Oder? Ja, genau. Achso, da an der Frankfurter Straße.
Gerade noch erwähnen.
Ja, es ist schon, aber
der Tag soll ja dem Flanieren und dem Erholen auch dienen. Ne?
Ja. Ja, ganz Christians Rede. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Gut, dass wir das auch geklärt haben. über Rüsselsheim hast du geschrieben, dass wenn ich jemand fragt, wie die Stadt so ist, schöner als man von außen denkt. Ich glaube, darüber haben wir auch schon jetzt gesprochen. Aber du hast auch geschrieben, ein harmloses Dorf. Ist das Ironie? Oder also inwiefern findest du das ein harmloses Dorf so?
Ja, also viele haben ja auch das Bild, dass Rüsselsheim irgendwie so ein hartes Pflaster ist. Also
okay.
Ich glaube, in meiner besanften Bubble, in der ich hier auch aufgewachsen bin, ist das halt gar nicht so. Also in meinem Alltag passiert doch nichts.
Ja, ich finde eigentlich auch. Also Dorf weiß ich jetzt nicht, aber ich verstehe dieses, was du meinst mit diesem jeder kennt sich irgendwie.
Genau.
Und, man geht auf den Markt samstags und so. Ich glaube, das ist schon auch eine Bubble. Da hast du schon recht. Das betrifft sicherlich nicht alle. Aber grundsätzlich wollen wir hier alle eigentlich nur irgendwie ein nettes Leben leben.
So. Es gibt so diverse Horrorgeschichten, die teilweise dann irgendwie von den Rüsselsheimern selbst kommt. Und dass sich dann auch irgendwie so dieses Image nach außen geprägt hat. Aber das hat sich auch mittlerweile so gedreht. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo mir irgendwie erzählt worden ist, dass es an der Uniklinik in Mainz den Insider von Morbus Rüsselsheim gibt. Und das war wohl gebrochenes Nasenbein oder sowas. Also, so Geschichten. Wenn das halt die Außenwirkung war, dann ist klar, dass dann man denkt, hier, du trittst hier einen Fuß auf den Bürgersteig und schon hast eine Gabel im Rücken oder sowas.
Ja, das stimmt. Also eine Gabel ist wahrscheinlich noch entspannt.
Egal, aber man, ja. So irre ist es dann halt, dass man auch eine Gabel...
Ja, aber ich glaube, es ist ja ganz oft so in ganz, ganz vielen Bereichen, dass viel einfach so aufgeblasen wird.
Ja.
Auch über mediale Darstellung natürlich. Über das Fahrrad haben wir jetzt auch schon ganz viel gesprochen. Dein Tipp auf Reisen, auf den würde ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Natürlich hat er was mit dem Fahrrad zu tun. Grundsätzlich wäre er wohl mit dem Rad unterwegs zu sein. Warum? Also auch auf Reisen bist du von deinem Fahrrad nicht runterzukriegen?
Ja, also ich finde sowohl in der Natur als auch in Städten ist es halt super, eine Möglichkeit unterwegs zu sein, extrem viel Eindrücke aufzunehmen. Also ich bin am liebsten tatsächlich, wenn ich in größeren Städten bin, mit dem Fahrrad unterwegs. Ich weiß noch, wir waren in der 10. Klasse auf Klassenfahrt in München und dann natürlich logischerweise ohne Fahrräder mit dabei. Wir waren halt viel dann, klar, mit dem ÖPNV unterwegs. Man hat irgendwie immer nur so punktuelle Ausschnitte von der Stadt erlebt. Man ist dann in die U-Bahn runter, dann ist man irgendwo hingefahren, dann wusste irgendwie gar nicht, in welche Himmelsrichtung geht, wo kommt man vorbei, und dann kommt man irgendwo raus und denkt so, ah ja, okay, hier ist der Eindruck. Und das hat man, glaube ich, auch im Auto viel, gerade wenn man irgendwie Mitfahrer auf der Rückbank ist, also es zeigt man immer, wenn Kinder mal ihren Schulweg zeichnen sollen und diejenigen zu Fuß gehen, da ist irgendwie der Hund am Straßenrand, die Blumen, die Hecke oder so da, und diejenigen, die im Auto sitzen, da sind halt nicht so viele Eindrücke. Und das erlebe ich halt auch immer, wenn ich mit dem Rad irgendwie am Reisen bin. Du nimmst super viel mit. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit, mich dann mit Karten zu orientieren und zu wissen, wo ich gerade bin. Das gibt mir dann einfach viel, mit dem Fahrrad da unterwegs zu sein. Ja. Und genauso in der Natur ist es halt einfach super. Du kommst schnell voran, aber kommst trotzdem an Orte, wo du halt mit einem Auto beispielsweise nicht so leicht hinkommst.
Wenn du mit dem Fahrrad reist, muss man ja auch irgendwie Gepäck mitnehmen. Vermutlich in Fahrradtaschen. Wie packt man da schlau? Hast du irgendeine Empfehlung? Ich weiß ja, bei deinem Rad, du fährst ja manchmal mit so einem, du nennst das liebevoll Arschrakete, oder? Das heißt, Also ist es der offizielle...
Ja, es ist eigentlich halt ja eine Satteltasche.
Die wird unter dem Sattel befestigt,
genau,
an der Stange.
Am Sattelrohr quasi und an dem am Sattel selbst, ja.
Das ist nicht so eine typische, das sind nicht so typische rechts und links von den Fahrrädern am Gepäckträger hängende Taschen, sondern so eine, die so nach hinten raussteht. Würdest du das empfehlen für was für eine Art von Trip? So tagesmäßig oder wie lange kann man damit wegfahren? Was passt da alles rein? Ich finde das sehr, sehr interessant.
Also ich habe vor 2 Jahren ja eine größere Fahrradtour gemacht, gestartet im Allgäu bis nach Kärnten in Österreich. Das ging dann einmal über die Alpen. Da bin ich tatsächlich auch nur mit der Tasche hinten am Sattel gefahren und mit einer Lenkerrolle.
Mhm.
Und da war ich 10 Tage unterwegs.
Was? Aber wo packst du alle Sachen hin? Also was ist, so minim, das ist dann schon sehr also minimalistisch, oder?
Ein paar Schuhe, was ich sowohl zum Radfahren als auch dann für die Zeit danach und davor nutze. Ich hatte noch Flipflops
dabei. Also neben deinen Klickschuhen?
Nee, nee, das waren die Schuhe. Ich hatte die Schuhe an beim Fahrradfahren.
Und dann als festes Schuhwerk, kein festes Schuhwerk, sondern Flipflops?
Meine Fahrradschuhe.
Kann man in denen noch normal laufen, so?
Die ich habe, die ermöglichen das, ja.
Okay. Mhm.
Dann hatte ich halt das Fahrradtrikot und die Hose, das habe ich jeden Abend mit unter die Dusche genommen und das ist schnell trocken, das heißt, das habe ich eigentlich immer wieder angezogen. Ich hatte ein paar T-Shirts dabei und ja, welche Zahnbürste, was man halt so braucht, ne?
Crazy, du bist so ein Pragmatischer, wirklich.
Ja, aber das ist, weniger ist mehr, weil du musst ja alles Gepäck, was du mit dir rumschleppst, das trägst du ja auch die Berge mit hoch dann.
Und es gibt nichts Schlimmeres, also ich meine, ich würde jetzt keine Bergtour machen, aber es gibt wirklich nichts Schlimmeres, finde ich, als im Sommer mit einem Rucksack Fahrrad fahren.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist die absolute Hölle.
Also, was du halt ablegen musst, wenn du eine Radreise machst, sind Eitelkeiten.
Okay. Gut, da denke ich beim nächsten Mal dran. Ich würde das immer gerne machen und dann denke ich aber, oh Mann, also ich habe ja auch schon so Fahrradtouren gemacht auf so Trekkingrädern, aber also ich habe nicht so die Ambition, so einen Berg hochzufahren, glaube ich, was ja auch völlig okay ist. Aber ich glaube, ich würde auch gerne mal wieder so eine Tour machen, in eine Stadt fahren.
Ja, aber lieber einen Berg hoch als Gegenwind.
Ist das, würdest du sagen, ist das dein, findest du das Berghoch weniger schlimm als Gegenwind?
Ja, weil du hast am Ende eine Belohnung. Du hast, wenn es gut läuft, einen geilen Ausblick.
Ja, das stimmt.
Und Gegenwind ist einfach nur wirklich sinnlose Energieverschwendung.
Ja.
Frech vom Gegenwind,
ja.
Wirklich.
Oh ja. Von Eddersheim nach Flörsheim auf dem Damm immer Gegenwind.
Das stimmt, da ist
egal immer in welche Richtung.
Egal in welche Richtung.
Wenn du immer dich umdrehst, der Wind dreht sich mit.
Genau, immer Gegenwind. Scheiße. Verstehe ich voll und ganz.
Ah, okay, oh Mann. Gut.
Eitelkeiten ablegen, also nochmal das Thema Helm.
Ja, okay, wir steigen nochmal ein.
Schaffst du es heute, uns davon zu überzeugen, einen Fahrradhelm zu
tragen? Du meinst uns drei, mich eingeschlossen?
Ja.
Also zu meiner Verteidigung, ich habe einen und der ist auch richtig cool und ich trage den eigentlich ziemlich gerne, aber im Sommer ist der mir manchmal zu warm und dann sehen meine Haare kacke aus. Das sind überhaupt keine guten Argumente.
Und außerdem fahre ich ja sowieso so gut Fahrrad, mir passiert ja nichts.
Das ist, aber also warum aber, ist das so?
Ich habe das gestern auch gesagt, mein größtes Problem ist einfach, es noch nicht mal den anzuziehen, aber du musst dran denken, wenn du aus dem Haus gehst, den Helm mitzunehmen. Das heißt, ich könnte den jetzt hier an die Tür hängen, aber dann verpeile ich das eh. Wenn ich den dann mit habe, trage ich ihn, fahre und dann ziehe ich ihn irgendwann aus, wenn ich da angekommen bin, wo ich hin will. Aber dann hast du halt diesen Helm.
Also eigentlich musst du ihn an den Lenker machen, in der Garage oder wo auch immer dein Fahrrad steht. Dann hast du ihn schon mal da. Und mein Helm früher und auch jetzt, glaube ich, aber ich habe so ein Fahrradschloss, das ist so ein Auseinanderfallschloss.
Ja.
Und es hat so dünne Metall, also nicht dünn, aber so flache. Und das kann ich durch den Helm durchmachen und den dann anschließen. Aber wenn es regnet, mache ich das nicht so gerne.
Ich nutze nur das Band eigentlich eher.
Aber das Band kann man ja durchschneiden.
Ja, aber wer klaut einen Helm? Also wenn du schon mal nicht mehr deinen eigenen Helm aufsetzt.
Leute, die
sind dann in deinen reingeschwitzten Helm.
Leute, die nicht so eitel sind, um einen Fahrradhelm zu tragen.
Ja, dann ist halt aber auch das Band kaputt, ne?
Ja.
Aber das kann man bestimmt auch wieder ersetzen.
Also ich glaube, wer sich die Mühe macht, der klaut eher das Rad.
Ja. Okay, das stimmt wohl.
Also ich glaube, ich bin noch bei Helm einfach so ein bisschen, also aus der Schulzeit, weil ich, als ich in die Schule gefahren bin, hatte ich immer einen Helm auf. Mhm. Und den Helm habe ich dann immer an den am Ranzen angeklippt. Ja. Aber dann hast du einfach nur diesen riesigen Ranzen die ganze Zeit, irgendwann war es auch ein kleiner Ranzen.
Dann immer die Loser-Kinder.
Und dann war immer dieser Helm dran. Und dann steht er unter dem Tisch und dann...
Ja, das ging mir aber auch so. Und ich weiß noch, dass ich früher natürlich auch genötigt wurde, als Kind und als Teenie dann auch einen Helm zu tragen, weil ich auch mal mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin. Und sofort, als ich aus der Sichtweite vom Haus war, habe ich den Helm erstmal abgesetzt. Also so dumm aber auch.
Das habe ich natürlich nie gemacht.
Warum ist man so uncool? Warum dachte man, dass man uncool ist mit einem Helm?
Weil man damals noch nicht in der Lage war, die Eitelkeiten abzulegen. Ne?
Aber das ist uns ja irgendwie auch schon... Also ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich so dachte, oh ja, mein Fahrradhelm. Also vielleicht so mit 3 oder 4, als ich zum ersten Mal auf dem Fahrrad gestiegen bin und so wusste, wow, ich bin so stolz auf mein Pucki-Fahrrad, keine Ahnung. Aber das kam dann ganz schnell, auch weil meine Eltern keinen Helm getragen haben. Mhm. Und es war dann natürlich so, okay, warum muss ich denn jetzt tragen?
Die Diskussion hatte ich auch viel.
Ja.
Und das will ich mal anders machen.
Also meine Mama trägt jetzt Helm. Meine Mama trägt jetzt Helm, die fahren jetzt natürlich auch E-Bike und so, ne? Mhm. Mein Papa, den haben wir gestern zufällig getroffen.
Hatte keinen
Helm dabei, Papa. Wenn du das hörst, weißt Bescheid. Ich ziehe jetzt auch immer einen auf.
Der Finger geht hoch und wir tragen jetzt immer Helm.
Genau.
Gibt es klappbare Helme? Ich weiß nicht.
Es gibt diese Falthelme. Die kannst Falthelme. Du, die sind quasi so... So dreifach und dann kannst du ihn zusammenklappen, dann
machen
ist
der
so
Sinn?
Dick.
Keine Ahnung, ich bin jetzt
kein... Muss mal Stift und Warentest.
Ja. Es gibt doch auch so einen Helmkragen. Also
ja, der, das ist so ein Kragen, der sich dann bei...
Ich weiß nicht, ob das weniger uncool ist.
Nee, das ist aber auch so ein... Das
ist auch nicht so toll.
Das sind aber auch so Dinge, wo du denkst, okay, da wird ein Problem gelöst, was eigentlich schon gelöst ist und man möchte es noch so hochtechnisiert irgendwie rumgestalten und einfach cool
Ich glaube, finden. Es ist was für reiche Leute, das attraktiv
genau.
zu machen.
Genau.
Also ich kenne so Menschen, die haben diesen Kragen und der ist auch schon mal aufgegangen.
Beim Sturz oder?
Beim Sturz, okay. ja. Also es hat schon einen Sinn irgendwie dann auch gehabt, aber also noch weniger Lust als einen Helm im Sommer zu tragen, ist ein Plastikkragen um den Hals zu haben.
Der jederzeit losgehen kann. das ist so Probleme lösen mit noch mehr Technik, wobei einfach Styropor schon die Lösung sein könnte.
Lass uns mal was trinken. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit nebenher schon gegessen. Es gab nämlich Kuchen zum Frühstück, weil was macht man sonst an einem Sonntagmorgen? Du hast ein Getränk dabei.
Ja.
Ist es ein Shot?
Und vor allem hast du Kühlbox dabei. Also
das auch.
Ach, das auch? Okay.
Ja, also dann, da sind die Getränke drin.
Mhm. Getränke, die mehreren. Hast du sie schon in Gläser vorbereitet?
Nee, das müssten wir tatsächlich jetzt noch machen.
Ja, cool, dann machen wir das doch. Musst du aufstehen dafür?
Du kannst die Kopfhörer auch einfach ab, weil...
Genau.
Ja, okay.
Du hörst uns weiterhin, weil wir sind im selben Raum.
Ja, genau. Voll, ja, das mit dem Fahrrad, ich weiß auch nicht. Also, ich fahre so gern und ich fühle mich auch mit dem Helm cool. Und auch Leute sagen, der Helm ist cool. Mhm. Aber ich...
Ach. Musst noch einen fetzigen Sticker drauf machen.
Ah, da kann man. Man kann total gut Sticker drauf machen. Dann denke ich, ist vielleicht uncool. Das ist vielleicht
nein,
wirklich
uncool, nein,
nein, oder?
Das muss ja ein fetziger... Deswegen habe ich ja, die Betonung liegt auf fetzig.
Also ein Steilzeitsticker.
Ein Steilzeitsticker.
Okay. Oder ein Bel-Air-Sticker.
Oder ein Bel-Air. Oder einfach alles.
Ja.
So die komplette Integrität des Helmes durch Sticker nochmal.
Hm. Ja. Nee, besitzt du einen Helm denn?
Nee, ich hatte mal einen Helm von meinem Vater geklaut und dann hat sich mein Vater den Helm zurückgeklaut. Jetzt müsste ich mir einen Helm tatsächlich...
Das passt ja eigentlich ganz gut, weil ich weiß, dass Sebastian Renner auch einen neuen Helm bräuchte oder wollte.
Dann
könnten
wir doch
zusammen Helm shoppen gehen. Das wär doch gut. Also ich finde auch, irgendwie ist das zu zweit dann auch witzig. Ich glaube, man kann da ein Happening draus machen aus dem Helm shoppen.
Gibt es einen Fahrradladen, wo es so eine Umkleide gibt, dass man da...
dass es nicht unangenehm ist.
nee, ich meine so hier
so, dass man richtig
so vorne geht
kann.
Auf und...
Ah, so wie beim Brautladen, also
genau,
wirklich mit
genau,
Sekt auch.
Genau.
Oh, das wäre eigentlich ganz
irgendwer
cool.
Fängt an zu weinen und dann... Oh,
der ist so schön. Das ist er. Das ist
so ein fetzigen Sticker drauf.
Das Leben. Oh, also hier neben uns, während wir hier so rumpalabern, wird das Getränk zubereitet. Ich glaube, es ist ein Kaffeegetränk. Und wenn es... Oder es ist Cola mit Fanta, aber ich glaube nicht. Wenn also, es das ist, was ich denke, ist es geil, weil ich habe das noch nie probiert.
Bei Kaffee oder?
Also, ich könnte mir vorstellen, was das ist, weil ich das schon mal auf Instagram gesehen habe.
Ja.
Aber ich habe das noch nie getrunken und ich wollte das mal immer probieren.
Okay. Nee, ich wäre jetzt nämlich irritiert. Oder ist es was?
Ja, ist was mit
Kaffee? Wir werden es jetzt herausfinden, weil das eine
Danke.
Ist, als erstes wurde nämlich
O-Saft
reingesetzt und...
Und dann ist noch was Braunes draufgekippt worden.
Was sich nicht vermischt. Die Viskosität
nicht,
ist unterschiedlich
zwischen den Getränken. Das kann der Chemieleistungskursler Herr Renner bestimmt erklären. Das hat was mit der Dichte zu tun.
Probiert doch einfach erstmal.
Muss man umrühren vorher?
Nee, ich bin froh, dass diese zwei Phasen so schön erhalten geblieben sind.
Die zwei Phasen.
Also gerade habe ich nur O-Saft.
Das liegt daran, weil der Torhang ganz unten am Glas ist. Dann musst du jetzt mal von oben trinken.
Ja, es ist Kaffee. Cold Brew.
Das ist ja geil.
Fand ich auch sehr geil, als ich das erste Mal getrunken habe.
Aber das ist so ein Trendding, oder? Wie heißt das? Hat das einen Namen?
Den haben wir tatsächlich letztens auf Instagram unter ganz vielen anderen Cafés als Bumble Coffee.
Wegen Bumblebee, weil er gelb und schwarz ist?
Korrekt, also
gelb
so, so denke ich mal. Ne? Aber ja, letztendlich ist es eigentlich frisch gepresster O-Saft, den ich heute Morgen für euch extra gepresst habe. Und
im Ernst?
Ja, und ein Espresso, der nicht kalt aufgebrüht ist, sondern im Herdkocher. Aber halt auch schon von vor 1,5 Stunden. Der ist noch, hat eine Restwärme, aber das Eis tut dann das Übrige.
Da ist gar nichts mehr warm.
Da ist
also auf dich erstmal. Zum Wohl. Vielen Dank.
Vielen Dank. Gerne.
Krass. Also heute ist richtig dekadent mit so Zucchini-Kuchen und Sahne und...
Wir müssen häufiger einfach morgens, sonntags morgens aufnehmen. Mhm. Und ja, Gäste einladen, die einen kurzen Anreiseweg haben.
Basti, ich wollte dich auch noch fragen, wenn du jemandem einen Tipp geben müsstest, wie die Person so ins Radgame einsteigen kann. Also jemand, der schon irgendwie ganz gerne Rad fährt, aber irgendwie sich ein neues Fahrrad mal zulegen will. Muss das dann gleich ein Gravel sein, so auch für städtische Geschichten, oder ist das ganz individuell? Wie geht man denn in so einen Fahrradkauf ran? Einfach, wo soll man da dich fragen? Oder soll man da in den Fahrradladen gehen? Oder?
Also das haben tatsächlich schon einige gemacht, mich gefragt, und ich beschäftige mich auch ganz gerne dann so mit der Fahrradauswahl. Aber es hängt natürlich voll davon ab, wofür du es nutzen willst. Also wenn du jetzt halt nur hier ein paar Alltagswege, wenige Kilometer zurücklegen willst, auch normal drauf sitzen willst, dann ist, denke ich, irgendwie ein Rennrad oder Gravelrad jetzt nicht das geeignete, aber auch kein vollgefährtes Mountainbike, ne?
Aber voll viele Leute, die auch nicht in den Bergen unterwegs sind oder sonst wo, fahren trotzdem ein Gravelrad in der Stadt. Ist das einfach so ein It-Piece jetzt so, oder?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das neue Trekkingrad, ne? Das neue Crossrad. Es ist halt einfach super vielseitig einsetzbar.
Und es ist leicht.
Mhm. Ja, also ich bin auch sehr großer Freund von einfach gehaltenen Fahrrädern, wo nicht viel Schnickschnack dran ist. Hat auch den Vorteil, man kann sich in der Regel, wenn man ein bisschen Interesse dafür hat, halt auch viel selbst helfen dann.
Ja, das also ich habe Interesse daran, aber ich kann mir noch nicht so viel selbst helfen. Und mir fällt auch gerade ein, dass ich auf jeden Fall mein Fahrrad noch aufpumpen müsste und keine Pumpe mehr zu Hause habe. Deswegen würde ich das vielleicht hier noch machen nachher.
Kein Problem.
Genau. Aber zum Beispiel hast du, das kann ich ja disclosen, das kann ich ja offenlegen, hast du mich schon beraten, als ich mein neues Fahrrad gekauft habe. Und also dieses, hast du dich einfach eingelesen so in diese ganzen technischen Feinheiten, weil du konntest sofort sagen, ja, also die Schaltung, die ist nix und keine Ahnung, das ist ja eine gute Schaltung und hier die Bremsen, ja, das Premium, bla bla, so ungefähr. Also du hast da schon ein großes Know-how.
Gut, ich glaube, das kommt einfach automatisch. Jeden, der sich irgendwie intensiver mit dem Radfahren beschäftigt und da Interesse dran für hat, der guckt halt auch, was habe ich für Komponenten an meinem Rad? Sind die ihr Geld wert, was ich dafür bezahlt habe auch? Und was gibt es vielleicht Besseres, was passt besser zu mir? Ja, ich habe mich einfach interessiert, ne?
Crazy. Ist das Fahrrad schon dein Lieblingsverkehrsmittel? Fährst du lieber Rad, als dass du läufst?
Ja.
Okay.
Aber also, ich sag mal so, wenn ich wirklich einfach im Alltag von A nach B kommen will, dann nehme ich in der Regel schon das Rad. Aber das Spazierengehen gibt mir schon auch was, ne?
Ja gut, in der Mittagspause ist es wahrscheinlich auch ein bisschen entschleunigend in dem Moment dann, oder?
Ja, und ja, Spazierengehen ist schon schön, weil man kriegt natürlich Sachen nochmal, kann sich das, ja, die Eindrücke mehr mitnehmen, weil man halt länger an den Orten ist.
Wie sehr ist dein Job und das, womit du dich in deinem Job beschäftigst, verbunden mit so deinem Alltagsgedanken? Weil du machst ja das, was du in deinem Job machst, irgendwie auch tagtäglich. Du bist in Rüsselsheim unterwegs und du benutzt verschiedene Verkehrsmittel oder sitzt zumindest in verschiedenen. Und gibt es einen Moment, wo du irgendwie dich fortbewegst und nicht an die Arbeit denkst?
Ja.
Okay, gut, das ist...
Also, das Radfahren, gerade so nach der Arbeit, hilft mir schon auch nochmal Gedanken zu ordnen. Mhm. Also ich hatte super viele Ideen, wie wir irgendwas machen können oder so auf dem Rad nach einem Arbeitstag.
Wusstest du, dass Einstein die Relativitätstheorie auf dem Rad entwickelt hat?
Nee.
Dass der den Einfall dazu hatte? Ja, das habe ich rausgekriegt, als ich das Zitat für heute gesucht hatte. Das war auch eine Option. Also ich glaube auch schon, Fahrradfahren, ne, kriegt man schon ganz gut den Kopf frei. Mach das eigentlich auch schon ganz gern.
Also wenn du halt in der Umgebung bist, wo das geht, ne? Wenn du dich jetzt hochkonzentrieren musst, weil du in der Big City...
In welcher Straße du hier feststeckst, ja, genau.
Im Berufsverkehr steckst, dann ist es natürlich ein bisschen anspruchsvoller.
Ja. Lass uns doch mal reden darüber, du überhaupt keine Ahnung hast. Das fand ich richtig, richtig spannend. Das war eine sehr reflektierte Antwort. Weißt du noch, was du geschrieben hast?
Das ist voll ewig her, dass ich euch den Fragebogen ausgefüllt
habe. Ah ja, das muss man noch dazu sagen. Weil wir haben Basti zum Podcast eingeladen und der Fragebogen kam am nächsten Tag zurück.
Ja,
oder
ja.
So? Am, okay, sorry. Oh mein Gott. Das hatten wir noch nie. Also der kam so schnell. Ich helfe dir. Du hast geschrieben, du hast überhaupt keine Ahnung davon, wie es ist, kein weißer Cis-Mann zu sein.
Ach so, ja, stimmt. Da bin ich halt, ne?
Das ist krass. Empfindest du das als anstrengend oder als entlastend?
Weder noch.
Also, würdest du gerne eine andere Perspektive haben? Oder?
Da das ja eigentlich eine ziemlich privilegierte Situation ist, bin ich schon ganz froh, in der zu sein auch. So egoistisch kann ich da ja mal das sagen. Aber ich versuche mich halt natürlich auch, wir hatten es vorhin schon, wie kriegt man das, diese ganzen verschiedenen Bedürfnisse auch unter einen Hut? Ich versuche mich da irgendwie schon rein zu versetzen.
Und das würde mich in dem Zusammenhang auch interessieren. Klar, verkehrstechnische Bedürfnisse sind unterschiedlich, was irgendwie den Grad der Fortbewegungseinschränkung und so weiter angeht. Gibt's Gender-Mobilitätskram? Also
ja.
Kannst du da ein Beispiel, was zum Beispiel unterschiedlich ist oder worauf irgendwie nicht geachtet wurde in den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
Was denken ihr, wie der klassische Familienvater so täglich unterwegs ist und dahingegen die Frau?
Ah, okay. Also der Familienvater wahrscheinlich ein großer Weg zur Arbeit hin, ein großer Weg zur Arbeit zurück und die Frau im klassischen Familienbild viele kleine Wege über den Tag verteilt.
So grob zusammengefasst, ja, so ist es eigentlich. Also es gibt halt, abhängig davon, in welcher Lebenssituation du dich befindest, unterschiedliche Mobilitätsmuster. Und ja, so aus dem klassischen Familienleben heraus war es halt viel und so ist eigentlich auch unsere ganze Verkehrsinfrastruktur über Jahrzehnte halt geplant worden. Männer fahren mit dem Auto zur Arbeit und fahren der Arbeit wieder zurück.
Das ist ja schrecklich.
Das ist erstmal der Fakt, in dem wir uns befinden, würde ich sagen. Ne?
Krass. Und wie könnte das, also wie könnte sich das ändern? Was müsste da angepasst werden?
Ja, ich glaube, es muss erstmal ein Bewusstsein dafür da sein, dass es halt Unterschiede gibt. Aber die Frage ist, sind verschiedene Personengruppen in unserem derzeitigen Mobilitätssystem bevorteilt, benachteilt? Wie kann man es lösen? Das sind eigentlich genau die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Super spannend. Finde ich total cool. Also deswegen, mir war das auch nochmal wichtig, das anzusprechen, weil ich das eine sehr, ja, sehr offensichtliche Aussage fand, dass du halt nicht weißt, wie es ist, das nicht zu sein. Aber ja, dass es auch nochmal einen Twist hat zur Mobilität. Ich muss gerade mal ganz kurz durchatmen.
Du willst mal durchatmen?
Ja, lass mich mal kurz durchatmen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das an dem Kaffee liegt. Ist der stark? Was ist das? Der sah mir so...
Geht eigentlich, nee. Das ist in meinem Espresso-Kocher gemacht, aber ich habe nicht so viel Kaffeepulver.
Okay, weil hier habe ich wie so...
Das ist der Ursache, da geht es direkt ins
Blut. Also, ich glaube, da sind 10 oder 12 Orangen in der ganzen Flasche, die ich gekauft
habe.
Also ich finde es immer extrem deprimierend, wie wenig Saft aus so einer Menge Orangen rauskommt. Ja. Und denke mir gleichzeitig, okay, wenn wir die Menge an Orangen essen würden, wären wir eine ganz schöne Zeit beschäftigt.
Oh ja, das habe ich auch immer gerne gemacht, mir einfach so ein Netz Orangen und einfach komplett alle weg.
In so einem Saft da?
Nee, ich hatte noch schön mit Hand. Okay. Und dann immer so 2 Zitronen und irgendwie noch so ein bisschen für ein bisschen Sauerigkeit, aber das ist auch so ein Netz und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr als einen halben Liter.
Ja.
Oder was war's? Du hattest so eine Sodastream-Flasche.
Ein Netz.
Okay. Krass.
Die war komplett voll und jetzt ist hier halt, gut, wir waren sparsam. Also ich habe auch noch mehr Kaffee, mehr Ursaft, wir können.
Oh ja. Also, fürs Foto machen wir doch noch.
Genau, stimmt, fürs Foto
machen wir noch ein. Als du vorhin die Frage gestellt hast, hier mit Rad oder zu Fuß, du hast in dem vorbereiteten Fragebogen, oder Zeller bereitet den Fragebogen immer ein bisschen auf. Eine Kategorie, die wir vielleicht einfach mal, weil wir die sehr selten haben, mitnehmen. Wollen wir ein Entweder-Oder machen?
Ja!
Wir machen ein Entweder-Oder.
Ich glaube, diesen Jingle haben wir noch nie verwendet.
Und ich
einmal, glaube ich, ganz am Anfang.
Einmal und mir ist gerade aufgefallen, wie laut der eigentlich ist. Aber hey.
Der ist voll schön, ich glaube, wir müssen das öfter machen.
Genau, letztes Mal entweder oder hatten wir mit Volker beim Live-Podcast gemacht. Jetzt machen wir es mit dir. Die erste Frage wurde schon gestellt, Radfahren oder zu Fuß.
Stimmt.
Die Regel lautet, kriegst 2 Optionen genannt und eine ohne...
Ich kenne die Regel aus der anderen Rolle. Oder das Spiel.
Stimmt.
Ja.
Weil, darfst du das sagen?
Oder wir nutzen das, oder ich nutze das ganz gerne bei Vorstellungsgesprächen.
Ah. Als Person in der Rolle des
genau, also Gesprächsführers. Wenn wir eine Stelle ausgeschrieben hatten, haben wir das eigentlich schön. Immer genutzt. Und 12 schnelle Fragen, genau, entweder oder.
Sind die immer gleich?
Die sind im Wesentlichen gleich gewesen, vielleicht mal hier und da ein bisschen unterschiedlich.
Sind die fachlich oder sind die
auch? Sowohl als auch. Also.
Und gibt es da ein richtig oder falsch für dich?
Nee, mich interessiert auch einerseits die Antwort natürlich, aber viel mehr eigentlich, wenn ich dann nochmal hinterfrage. Also weil es sind halt nicht nur so offensichtliche Sachen wie Kreuzung oder Kreisverkehr, sondern halt auch mal zentral oder dezentral. Und dann fragen wir eigentlich mal, haben Sie denn eigentlich gedacht im Hintergrund? Mhm. Und dann weiß man so, okay, wie sind die Gedankengänge, was assoziiert die Person damit? Und das ist eigentlich das Spannende daran. Ja.
Okay.
Ist eine Rubrik, die geklaut ist.
Ja, uraltes. Ja,
aber
wir wechseln uns einfach ab.
Ja.
Okay, fangen an. Gerne.
Genau, das erste hatten wir schon. Dann E-Scooter oder E-Auto?
E-Auto.
Ampel oder Lichtsignalanlage?
Lichtsignalanlage.
Das passt zum nächsten. Behördensprache oder Rüsselsheim-Sprech?
Behördensprache.
Oh. E-Bike oder Biobike?
Biobike.
Selbst kochen oder bestellen?
Selbst kochen.
Schreibtisch oder Auswärtstermin?
Auswärtstermin.
Diskutieren oder abnicken?
Diskutieren.
Gravel oder Trekking?
Gravel.
Schokolade oder Gummibärchen?
Schokolade.
Oh. Sehr schön. Oh Mann. Jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich müssten wir noch 5000 weitere Fragen mehr dazu entwickeln müssen.
Das werden wir. Das nehmen wir uns einfach als Aufgabe mit für die kommenden Folgen.
Ich denke auch.
Immer wieder weiter zu machen.
Das hat sich bei dir auch angeboten. Ne?
Aber das ist auch ein guter Übergang zu Guilty Pleasure, weil du hast einfach nur Zucker da stehen. Bist du so ein Süßer?
Du darfst auch gerne selber antworten, aber jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, also immer wenn ich so irgendwie noch was über habe, Kuchen oder so, du nimmst es immer gern. Du hast noch nie gesagt, nee, danke. Du hast immer gesagt, ja, oh ja.
Wenn ich hier an unser Frühstück hier, unser gemeinsames gerade zurückblicke, der Kuchen, der O-Saft, ja, also ich versuche ihn zu vermeiden und das ist so.
Das ist schwer, oder?
Ja,
also, ja. Ich finde auch.
Aber also bei Getränken fällt es mir, also so einen O-Saft trinke ich eigentlich sonst nie, weil der hat ja auch gesagt, irgendwie 12 Orangen hier rein. Ja. Ist das mal.
Das ist ja der gute Zucker, das ist ja.
Genau, ja. Eine Freundin von mir hat eine Insulinresistenz und soll jetzt erstmal sehr lange gar keinen Zucker, also auch kein Weißmehl, kein generell, also nur Vollkorn und keine Säfte und kein Nix und so. Und es ist echt teilweise überhaupt nicht so leicht, ne? Also, dass sie auch Milchzucker so ein bisschen schwierig, aber das ist schon.
Du musst, glaube ich, auch selbst kochen dann. Also,
ja,
das in viel verarbeiteten Sachen sind ja versteckte Zucker drin, ne?
Ja. Das ist schon krass. Also, ne, man kann das ja in der Fastenzeit immer mal wieder probieren, wenn man das möchte. Oh Mann. Über deinen Lifehack möchte ich noch sprechen, weil der hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit deiner, mit deinem Packkram, worüber wir vorhin schon geredet haben. Also er hat nicht so richtig was damit zu tun, aber er hat was mit Klamotten zu tun.
Ja, ich könnte ihn euch zeigen.
Also ich habe daneben geschrieben, bitte erzählen. Aber natürlich habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, wie man das, also man muss es ja, aber auch wir haben ja keine Kamera hier. Eigentlich muss man es schon erklären auch für
Ich habe ein Demo-T-Shirt dabei dafür.
Ein gebrandetes.
Ja, natürlich.
Ein gutes Bill Air-Shirt.
Ein gutes Böller.
So, ich nehme dafür jetzt mal.
Stark.
Wollen wir es einfach so machen, ich mache und ihr erklärt, was ich dabei tue.
Sollen wir den Lifehack trotzdem vorher schon mal sagen?
Nö.
Okay.
Nö, okay.
Alles klar.
Also,
dann ersetzt sein Kopfhörer ab.
Er steht auf.
Er hält das T-Shirt.
Er hat ein auf links gedrehtes Shirt.
Jetzt steckt er seinen Kopf durch den Kragen und zieht das T-Shirt richtig rum an. Okay, wow, das war wesentlich unspektakulärer, als ich mir gedacht habe. Also der Trick, der Lifehack ist quasi dabei, dass du deine T-Shirts auch immer so ausziehst, dass sie auf links sind. Und sie dann einfach wäschst und quasi nach der Wäsche nicht mehr auf rechts drehen musst.
Ja, eher andersrum, dass die halt aus der Wäsche auf links kommen und ich keinen Bock habe, die vorher alle erst auf rechts zu drehen und sie dann halt einfach so rum anziehe, dass sie...
Ich frage mich gerade, wie ich das mache.
Also...
Mal ganz kurz, nur so die... Ich ziehe meine T-Shirts immer auf rechts aus. Die sind auch auf rechts.
Ja, aber ich... Selbst wenn sie auf rechts sind, zum Waschen würde ich sie auf links drehen.
Wenn, so? Wenn
ist das vielleicht der wahre Lifehack?
Warum? Damit keine Waschmittelflecken auf die Außenseite kommen.
Waschmittelflecken. Ich mache es jetzt so. Also bei den Bel Air-Shirts mache ich es immer auf links, weil der Druck dann vielleicht...
Ja, der das Druck auch, ist ein bisschen empfindlich bei den Bel Air-Shirts.
Aber Waschmittelflecken.
Ach krass, okay.
Sowas.
Okay, Ahnung, also das ist für mich der größere...
Okay, dann wird es nicht hinterfragt.
Oh Mann. ich möchte gerne... Wir kommen jetzt zu einem Punkt, den ich persönlich eigentlich immer mit am interessantesten finde. Und zwar, wir kommen zur irrationalen Angst unseres Gastes. Da gibt es mehrere Optionen, habe ich schon gehört. Eine steht da nicht und eine habe ich noch.
Ja, dann auf welche willst du zu sprechen kommen?
Alle. Fang doch mal mit der an, die da steht, die ich nicht aufgeschrieben habe.
Da steht wahrscheinlich Wasserflecken auf Holzoberflächen.
Nee. Aber das ist auch gut.
Ähnlich. Also hier steht laut Anni Fledermäuse.
Oh ja, das ist aber auf ein Erlebnis zurückzuführen. Es war abends, wir waren im Bett, wollten schlafen und das Fenster war offen. Wir haben ein Fliegengitter, was oben rechts ein bisschen geöffnet war und auf einmal hatten wir einen Besucher im Schlafzimmer. Und es war halt einfach eine Fledermaus, die sich durch diesen kleinen Schlitz da gezwängt hatte und dann erstmal in der Wohnung gefangen war. Und
wie kriegt man die raus so?
Große Fenster aufmachen und kurz warten. Es hat ganz gut geklappt. Aber es war schon erstmal ein bisschen befremdlich, so eine Fledermaus im Schlafzimmer zu haben.
Die sind auch super infektiös, oder?
Also wirklich Angst hatte ich jetzt auch nicht. Ne? Das ist,
die sind doch eigentlich aber auch sweet, oder? War es so ein kleiner?
Ich habe mich um den Kater gekümmert.
Ach so, das war noch zu Katzenzeiten. Okay, ja. Der Kater ist auch schon eigentlich ein ganz gutes Stichwort.
Ja.
Der lag nämlich mit im Bett.
Ich glaube, was als zum Fangen von der Fledermaus ganz nützlich ist, ist einfach wirklich so
Handtuch
oder eine Decke wirklich drüber werfen. Und dann.
Die ist dann vorne in den Flur und hat da unter der Decke die Runden gedreht. Und dann,
oh Gott.
Und dann hat Anni die Fenster aufgemacht und dann hat sie es irgendwann rausgefunden. Ja.
Wow. Und die Wasserflecken, das, also ich kenne dich ja wie gesagt schon ein bisschen länger, das ist ein bisschen obsessiv, ehrlich gesagt. die Wassergrenze. Also hier, ich habe mein Glas jetzt hier demonstrativ auf den Holztisch gestellt, aber es ist ja auch nicht dein Tisch. Aber
der hat auch eine gute Patina hier.
Das ist Furnier. Ja, der ist auch, also dieser Läufer, der liegt auch nur drauf, weil in der Mitte wählt sich das Furnier, weil dieser Tisch auch wohl mal genutzt worden ist, um Plakate zu kleistern.
Ah ja.
Der Air-Plakate?
Nee, das ist noch weit.
Ah, okay.
Der ist eigentlich auch, also der, ich glaube, die Person, denen dieser Tisch gehört, weiß auch nicht, dass er bei mir steht.
Ah, okay.
Also ich bin vielleicht Besitzer davon, vielleicht, okay. Aber auch nur so ein bisschen.
Woher kommt das bei dir mit den Wasserflecken? Ist das so, Fan von Langlebigkeit?
Ich musste in meiner Kindheit auch immer drauf aufpassen, was ich auf welchem Schrank abstelle und was, wenn kalte Gläser oder so einen Kranz machen könnten. Da war meine Mutter auch sehr hinterher und ich glaube, das hat sie mir halt einfach dann übertragen, ja. Und ich habe halt gerne Holzoberflächen auch in der Wohnung und ja, die sollen halt auch möglichst schön aussehen. Ne? Okay. So ein Wasserfleck ist halt auch nicht so geil, so ein Kranz.
Das ist wahr.
Ja.
Also ich habe ja damit gerechnet, dass deine irrationalste Angst vielleicht damit zu tun hat, Katzen aus Versehen in der Waschmaschine einzuschließen.
Ich finde, das ist sehr rational. Das ist ja eine berechtigte... Also ich habe mir echt schwer getan mit dieser Frage, irrationale Angst, weil klar, jeder hat irgendwie Ängste und die meisten sind ja irgendwie schon, also auch rational, ne? Wenn es irgendwie Verlustängste sind.
Letzten Endes schon, ja. Möchtest du die Geschichte erzählen? Weil ich wusste, dass ich sie irgendwann nochmal hier einbringen möchte.
Nee, mach du ruhig.
Na gut. Weil ich treffe auch immer noch Leute, denen ich die Geschichte noch nicht erzählt habe. Vielleicht, ja. Also, wir haben mal eine Weile im gleichen Haus gewohnt. Und in diesem Haus leben immer noch zwei Katzen. Und diese Katzen sind süß und nicht so wahnsinnig schlau. Also die eine jedenfalls ist so ein bisschen träge und keine Ahnung. Und im Sommer ist der halt auch irgendwie immer warm. Und dann hat die sich manchmal in der Waschmaschinentrommel zur Ruhe gelegt. Das wussten wir aber, oder?
dass der Striezel sich gerne mal in die Waschmaschine legt zu heißen Sommertagen, das ja. wussten wir, ja.
Und dann, glaube ich, war das so, du warst in Eile.
Ich war in Eile, ich war auf dem Sprung irgendwo hin und ich wollte die Wäsche noch anstellen, ja.
Und dann hast du die Wäsche in die Waschmaschine gestopft.
Es war relativ viel Wäsche und die Waschmaschine war voll und sie ging auch erst nicht richtig zu. Ah, und dann habe ich die nein. Wäsche noch ein bisschen nachgedrückt und dann ging sie zu.
Oh mein Gott, das wusste ich bisher noch nicht so. Naja, okay. Und dann?
Ja, dann wollte ich los und stand im Treppenhaus und dann kamen wir irgendwie noch ins Gespräch, kurz bevor ich gegangen bin.
Genau, weil ich musste auch los. Und dann war ich so, wo sind eigentlich die Katzen? Haben wir nochmal geguckt, wo alle sind.
Und dann stimmt, und die Lumi haben wir gefunden, aber den Striezel nicht, ja.
Genau, und dann habe ich auch, dann habe ich im Garten geguckt und habe ich gesagt, ist der Striezel vielleicht in der Waschmaschine? Und dann hast du gesagt, nee.
Das kann nicht sein. Okay.
Da lief die Waschmaschine ja schon. Aber noch nicht so lange, ich hab rückblickend nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen daran, wie lange die
nee, schon. Nee, Viertelstunde vielleicht.
Was? Nein, die lief also, 5 Minuten.
Keine oh Ahnung, ja, es war gerade noch so, die Waschmaschine war am Füllen und ja, wir standen im Treppenhaus und haben das Mountain gehört.
Oh mein Gott.
Und dann kam es halt echt, wir sind dann in die Waschküche und es wurde immer lauter und wir standen, saßen vor der Waschmaschine und es war noch lauter und dachten wir, ja scheiße, der Striezel ist wohl doch in der Waschmaschine.
Kriegst du, wie denkst du jetzt so, wie fühlst du dich so dabei? Weil mir geht's ganz schlecht gerade, wenn ich so daran denke. Ich finde das ganz schlimm.
Ja, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit auf jeden Fall. Ich habe mir extremste Vorwürfe gemacht.
Also, wir haben ihn ja dann auch da rausgeholt.
Ja, komplett.
Mechanisch
aufgebrochen, das Ding.
Ich weiß noch, wie du gesagt hast, ja, und was machen wir jetzt? Und ich so, ja, wir machen die auf. Und er so, ja, aber wie?
Dass eine Miele-Waschmaschine eine mechanische Notöffnung hat, war uns zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Ja. Du hast dann irgendein Brecheisen geholt.
Ja. Und dann war die Tür kaputt auf jeden Fall. Der Schließmechanismus war kaputt.
Aber der lässt sich auch leicht reparieren.
Und dann haben wir alle nasse Wäsche rausgeräumt und ganz am Ende war der Kater.
Ja, der hat sich halt nicht beirren lassen davon, dass da so ein Berg Wäsche auf ihn kommt.
Ich glaube, der fand es richtig gemütlich.
Das ist ein neuer Impuls aus dieser ganzen Geschichte.
Ich glaube, er fand es gemütlich, aber er konnte auch nichts dagegen tun mehr. Aber er hat halt auch nichts gesagt.
Ja, also, er hat sich nicht bewegt und so. Also deswegen. Ich dachte halt, okay, ich habe viel Wäsche. Aber mit einer neuen Waschmaschine wäre das auch nicht mehr passiert.
Warum?
Naja, die zeigen ja an, wenn sie zu schwer beladen sind. Und der 6-Kilo-Kater, der reißt da, glaube ich, die Grenze schon ganz gut.
Jedenfalls, der Kater war auch noch bei Bewusstsein und wir hatten kein Auto. Also es gab auch kein Auto in diesem Haus, in dieser Hausgemeinschaft. Und es war ein Sonntag, glaube ich. Oh, nee, Dienstagabend, es war ein Dienstagabend. Natürlich auch keinen Tierarzt mehr offen gehabt. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, ja, dem geht's doch gut. Der ist nass, aber der ist ja wach. Und dann habe ich den Nachbarn rausgeklingelt und dann sind wir in die Tierklinik gefahren. Aber das war schon crazy. Und das ist jetzt auch schon wie lange her? 4 Jahre vielleicht?
So was um den Dreh. 3, 4 Jahre.
Also dem Kater geht es immer noch gut. Und ich glaube, wir haben vorhin schon gesprochen, ob wir über diese Geschichte reden wollen. Und haben gesagt, ja, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man auch darüber lachen kann. Weil es ist natürlich auch absurd, aber es ist natürlich... Also ich glaube, wir könnten nicht darüber reden, wenn das nicht gut ausgegangen wäre.
Das wäre eine ganz andere Situation, ja. Aber es zeigt auch mal wieder so die amerikanischen Warnhinweise, pack deine Katze nicht in die Mikrowelle. Die haben wahrscheinlich alle einen Hintergrund. Ne?
Ja. Und es hat natürlich auch jetzt dazu geführt, dass ich jedes Mal sehr akribisch die Waschmaschine checke, bevor ich irgendwas da rein tue. Auch wenn ich den Kater gerade noch in der Wohnung oben gesehen habe, gucke ich immer noch mal in die Waschmaschine.
Vielleicht hat er so einen Moment, wo er mal blitzschnell so...
Voll, und ich habe es auch total oft, dass ich... die Wäsche einräume und dann sie nochmal ausräume. Also es ist wirklich auch ein bisschen krankhaft jetzt mittlerweile, so dass ich so denke, das darf nicht nochmal passieren. Oder irgendwelche anderen kleinen Tiere, keine Ahnung. Eine Maus oder so.
Also will ich auch nicht. Einfach
nicht das, um
so Konfrontationstraining beim Waschmaschine einräumen, den Kater unter den Arm klemmen und dann
gucken,
also welche Stücke einzeln, so und das dann haut es vielleicht hin.
Ja. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause.
Okay.
Habe ich gehört.
Ja.
Aber wir sind gleich hier für euch da. Kurze Pipi-Pause.
Kurze Pipi-Pause. Ich glaube, das muss man nicht großartig wiederholen, aber bitte achtet darauf, dass eure Tiere nicht in der Waschmaschine landen. Nur in den seltensten Fällen geht das am Ende gut. So zum Beispiel bei Pablo, einem Burma-Kätzchen aus Australien, der einen Waschgang, einen 55-minütigen Waschgang Kaltwäsche bei rund 3000 Umdrehungen überlebt hat und dabei nur leichte Verletzungen an Gehirn, Lunge und Krallen davongetragen hat. Pablo geht's wieder gut. In der einen Pressemeldung ist ein wunderbares Bild, wie er sich gerade in der Tierklinik mal schön den Rücken durchkrauen lässt und auch ein bisschen glücklich aussieht. Und jetzt weiter mit der Folge. Pipi-Pause vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pipi-Pause. Vielleicht hat Christian aus dem Schnitt auch irgendwie was in die Pipi-Pause mit eingebaut. Vielleicht fällt dem noch was ein.
Vielleicht über die Katze in der Waschmaschine, die überlebt hat, den gesamten Waschgang. Gab es nämlich neulich eine Pressemitteilung dazu. Hast du die gesehen?
Oh. Ist schon ein bisschen länger her, oder?
2-3 Monate oder so. Ich glaube, in England oder so. Ja, genau. Also, aber das war eine 90-Grad-Wäsche, glaube ich. Es war eine 60-Grad-Wäsche. Das hätte der Kater nicht überlebt.
Nee, das war, glaube ich, 30 Grad fein, was er bekommen hat, ja. Aber wie gesagt, also die war ja noch... Klar, die Wäsche war schon ein bisschen feucht.
Der Kater war nass.
Ja, also ich glaube, er war nicht wirklich lange...
Achso, weil die Wäsche es vorher aufgesaugt hat.
Genau, okay. Also die war noch relativ am Anfang, dass die Maschine sich gerade das Wasser noch gezogen hat, was sie braucht. Mhm. Ich glaube, sonst hätte das auch anders ausgehen können, ja.
Ja.
Also spätestens der Schleudergang.
Oh Gott, ja, oh Gott, das. Oh Gott. Also mich macht das wirklich, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ich glaube, das wäre, also ich liebe ja meine Katzen wirklich sehr. Das wäre, glaube ich, das wäre ganz schlimm gewesen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir so dann noch hier säßen, ne?
Ach, denkst du, das wäre das Ende unserer Freundschaft gewesen?
Wollen wir nicht dran denken.
Das ist gut aus. Ich hatte eben in der Pause schon gesagt, das passt irgendwie auch so ein bisschen. Also es passt, es ist gut ausgegangen, aber es passt auch so ein bisschen in das Bild von diesem Kater. Weil das ist so, wenn ich an Striezel denke, denke ich, wie er halt auf dem Rücken, wie angeschossen, im Flur liegt und einfach einen Fick auf alles gibt. Und das
der
ist,
Striezel das can't ist, be bothered so, ne? Also der ist einfach der gemütlichste Kater.
Ja. Aber bei der Fledermaus war er auch Panic.
Panic, wirklich?
Ich glaube schon.
Also nicht so Attack-Modus?
Ja, halt schön geduckt und Panik in den Augen war schon da, glaube ich.
Das finde ich eigentlich am schönsten, dass der Striezel eigentlich die meiste Zeit Angst hat vor irgendwelchen Tieren. Also
ja.
Irgendwie vor Vögeln oder so hat er auch Angst. Also der findet die interessant, aber wenn so eine Elster auf dem Dach landet, ist er meistens so... Ach du Scheiße, ja. Was ist das?
Also ich glaube, wenn sich irgendeine Maus trauen würde, zurückzuschlagen,
Oh Mann. Aber dann, also der schleppt ja schon manchmal andere Tiere an, leider.
Die hat er dann gefunden. Die waren
genau,
schon so.
Genau, die hat... Oh Mann.
Oder der hat Süße. Irgendwie mit einer Nachbarskatze irgendwie so einen Deal.
Mit der Lumi wahrscheinlich. Die Lumi macht das alles für ihn.
Du machst
du
putt, ich
oh Gott.
Mach den Macker.
Oh Mann. ja, Pipi-Pause zum Ende quasi. Wir sind nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Aber wir wollen auf jeden Fall noch über Musik sprechen, weil die ist heute auch natürlich themenbasiert. Du hast ein Stück mitgebracht und gestern wolltest du noch nicht sagen, was es ist, was auch völlig okay ist. Und ich bin richtig gespannt.
Ja, ich habe von Moop Mama die Erfindung des Rades mitgebracht, ja.
Geil.
Da mein eigentlicher Song für die Kategorie ja schon hier mehrfach vergeben wurde.
Das
genau,
stimmt.
Doppelt. Ja, in einer doppelt. Folge, wohlgemerkt.
Ja. Das ist eine sehr gute Songwahl. Also Moop Mama, sowieso sehr coole Band. Haben wir, glaube ich, schon 100 Mal live gesehen, gefühlt so.
Ja, zumindest 3 oder 4 Mal, ja.
Ja, also quasi 100. Und die Erfindung des Rades ist echt, also ich habe das auch aufgeschrieben.
Dachte ich mir.
Weil ich mir schon gedacht habe, also ne, bei Fahrrad findet man echt sehr, sehr viele Songs, die passen. Und ja, also das ist schon ein Stück, was auch gut zu dir passt.
Da sind einfach viele coole Wortspiele dabei.
Ja. Manchmal höre ich die Playlist, wo das drauf ist, im Auto und dann muss ich das skippen, weil es kommt mir nicht okay vor, das im Auto zu hören. Also,
das ja, beim Fahrradfahren, ich habe es auch in einer meiner Playlists drin, die ich immer auf Shuffle höre, wenn es dann reingespielt wird. Wenn ich
dann fühlt man sich wieder König, gell? Das ist immer sehr schön. Ja. Okay, das ist ein guter Song. Du hast gesagt, du hättest noch einen anderen gehabt, ne?
Jetzt als Ausweich meinst du? Ja, den hast du aber ja eigentlich auch genannt, The Passenger von Iggy Pop.
Auch ein guter Song, den du auch selber spielen kannst auf deinem Instrument, das du nicht mehr so regelmäßig spielst, denke ich.
Das Instrument, was unten auch bei mir in der Wohnung steht, ja, aber boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal die Ukulele in der Hand hatte, ja.
Das ist auch ein Überbleibsel aus der Theater-AG, ne?
Mehr oder weniger, ja. Das war zum 50-jährigen Jubiläum unserer Schule. Da wurde der Herr Schulz als Leiter der Theater AG auch angefragt, was kann denn die Theater AG zu dem Schulkonzert beitragen? Und dann hieß es, ja gut, irgendwie so ein Sketch ist ein bisschen kurz gegriffen für den Slot, den wir haben. Machen wir auch das, was wir nicht können, ist Musik. Passt ja auch zum Konzert. Und ja, Kriterium, um in diese Ukulelenband, Ukulelenorchester aufgenommen zu werden, war entweder Musik abgewählt oder weniger als 5 Punkte. Ich hatte Musik abgewählt und war damit qualifiziert.
Wow.
Und ja, es war sehr lustig.
Genau. Und du kannst immer noch diese 4 Akkorde oder was es sind?
Das ist jetzt zum Glück nicht so schwer. Ja, so ein paar Akkorde auf der Ukulele kann ich noch.
Das finde ich viel wert. Kann man schon mal ein halbes Lagerfeuer mit untermalen.
Für Wonderwall reicht's.
Spielst du noch Theater? So, also jetzt.
Ich bin auf einer Bühne. Die Welt ist eine Bühne, ja.
Letztes Jahr. Oder?
Ja.
Stimmt. Oh mein Gott, das habe ich schon fast vergessen.
Ja.
Das stimmt. Vorletztes Jahr war das, glaube ich.
Oder?
Nee,
letztes Jahr.
Letztes Jahr.
Da hast du mit unserem allerersten Podcast-Gast, Elias Kani, hast du ein Theaterstück realisiert. Da hast du mitgespielt. Und du hast sogar Türkisch gesprochen im Stück, oder?
Mhm. Auswendig gelernte Sätze, ja, die... Ich weiß nicht, ob sie so viel Sinn in der Kombination ergeben haben, aber ja.
Das die wurde doch danach irgendwie auch was gesagt, ne?
Ja, man hat mir meine türkische Herkunft tatsächlich abgekauft. Ja.
Krass. Crazy. Und wie hat sich das angefühlt, so Theater zu spielen wieder nach so einer langen Zeit und auch in so einem Erwachsenenalter irgendwie außerhalb
von der Theater? Es hat super Spaß gemacht. Also Elias hat mich, das war ja sein Projekt für sein Förderstipendium und er wollte ein Stück über Rüsselsheim machen, über die Parallelgesellschaften, die es hier gibt und der Protagonist, den er ja dargestellt hat, auch zwischen diesen Welten und das finde ich einfach ein super spannendes Thema, weil mich das auch hier mit meinem ganzen Leben in der Stadt auch umtreibt, dass wir, passt zu dem harmlosen Dorf, also es gibt halt, man ist sehr eng vernetzt, aber halt innerhalb seiner Bubble und ich glaube, der große Austausch findet irgendwie nur an Orten statt, wo man dem nicht entfliehen kann, sei es im Bus oder gestern Abend war ich noch im Rewe, da habe ich es auch wieder belebt, okay, die Stadt ist doch irgendwie vielfältiger als das, was man bei den Volksfesten so findet. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Nee, weil ich fand das irgendwie sehr spannend, so diese Schauspielseite mal an dir zu sehen. Weil ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, warst du logischerweise nicht mehr auf der Schule und warst auch nicht mehr in der Theater AG und ich habe dich nie Theater spielen sehen. Und das war dann nochmal echt irgendwie ganz anders. Würdest du das mehr in deinen Alltag integrieren, wenn du mehr Zeit hättest?
Also es war auch ganz anders als das Schultheater, was wir damals gemacht haben. Also ich habe ja in der Theater AG gespielt und auch im jungen Ensemble vom Stadttheater hier. Und es war halt so, dass wir eine Produktion vorbereitet haben, die hat sich fast über ein ganzes Schuljahr erstreckt, beziehungsweise über dreiviertel Schuljahr. Und man hat halt wöchentlich eine Probe gehabt und dann gab es mal ein Probenwochenende und wenn es dann Richtung Ausführung ging, waren die Probenintervalle auch dann kürzer. Und jetzt war es so, wir hatten, ich glaube, 2 Wochen Zeit. Wir haben das Stück dabei noch entwickelt, also es gab einen Leitfaden, aber wir hatten keinen fertig geschriebenen Text. Und Elias ja als jetzt angehender Berufsschauspieler auch und er hatte noch einen Kollegen dabei, der schon ausgebildeter Schauspieler ist. Und dann noch Yasin und ich als Laienschauspieler, die das in der Schule gemacht haben, dazu und ja, ich halt neben Job. Und es waren dann immer nach Feierabend dann nochmal 4-5 Stunden, glaube ich, haben wir so in den Höchstzeiten genommen, die wir uns dann nochmal für Proben genommen haben, 2 Wochen am Stück. Ja.
Krass, und das war auch in dem Monat, als du 30 geworden bist.
Genau, die Aufführung war das die Premiere, glaube ich, oder die zweite Aufführung war an dem Abend, als ich dann in meinen 30. Geburtstag eingefeiert habe.
Ja, okay. Du bist schon Macher. Auf eine Art. So, davon zurück zur Musik. Christian, möchtest du oder soll ich?
Mach du gerne.
Okay, also ich habe das Stück auf die Playlist oder setze das Stück auf die Playlist, was ich im Eingangszitat schon erwähnt habe, und zwar Mein Fahrrad von den Prinzen. Kennst du das?
Jetzt nicht so bewusst, aber ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Ja.
Also das Ich liebe die Prinzen, ich finde das so total cool, ich mag, was die machen. Dieses Video ist der Knaller, also der Greenscreen oder damals wahrscheinlich noch ein Bluescreen, wo Sebastian Krumbiegel auf seinem Fahrrad, was wahrscheinlich irgendwo festgeschraubt ist, irgendwie so tritt und hinten dran sind, irgendwie so verschieben sich so die Straßenzüge. Und aus dem Song, und das wusste ich nämlich irgendwie im Hinterkopf wahrscheinlich schon, aber gestern ist mir das nochmal aufgefallen, da kommt dieses jeder Popel fährt ein Opel Ausspruch her. Mhm. Aus dem Lied ist das. Genau. Und aber an sich fand ich, das, das passt sehr gut und du kannst dir das ja mal anhören. Fast überall habe ich dich wiedererkannt. So. Nicht in allem, aber in vielen, vielen Geschichten. Meine Alternative wäre noch gewesen, wie heißt dieses Lied, wo Shimano drin vorkommt? Das ist irgend so ein Rap-Ding.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht genau. Es könnte sogar einfach Shimano XLR heißen. Ich weiß,
was ist das? Ist das eine Bremse?
Das ist, nee, das ist einfach eine
Schaltung. Schaltung, okay.
Ja.
Ja, da musste ich kurz dran denken. Das kriege ich vielleicht noch raus, wie das heißt. Genau, das wäre noch die Alternative gewesen. Aber ich fand, ein deutscher Song und Prinzen haben wir, glaube ich, noch nicht drauf.
Von nee, noch nicht. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt in dieser Folge irgendwie zweimal Sebastian Krumbiegel drin hatten.
Ja.
Riesen-Shoutout. Super
cooler Typ.
Cooler Typ. Für mich absolutes Highlight der letzten Jahre, seine Paraderolle als Helmut Kohl.
Ich habe auch gelesen, er ist 2017 zur fahrradfreundlichsten Persönlichkeit gewählt worden. Was auch immer das für ein Award
ist. Das ist ein Award,
den wir. Ja, genau, den Shimano XTR von Chill und Abdi. Ja.
Okay.
Ja. Dann, ja.
Fair. Aber ich bleibe trotzdem bei meinem Fahrrad von dem Prinzen.
Sehr gut. Genau. Ich habe in der letzten Folge versprochen, einen deutschen Song mit einer weiblichen Sängerin.
Stimmt.
Und möchte auf die Liste setzen: Duell der Letzten von Tränen. Mhm. Und selbst ist es ein Cover von einem Punk-Song. Und Tränen, die das dann so ein bisschen, also es ist nicht punkig, aber es ist dann so ein bisschen harmonischer, aber es ist auch ein Lied, was so vom Text her auch so in aktuelle Zeiten reinpasst. Es passt auch so ein bisschen, gestern waren wir bei Volk im Schloss und Gringo Meier, der auch sehr häufig betont hat, habt euch einfach lieb und in diesen Zeiten und in diesen Zeiten und das ist so, also es ist schön, so einen punkigen Liedtext einfach ein bisschen harmonischer auch mal zu hören. Und Tränen, auch so eigentlich eine Band, die man ab und zu auch einfach mal laufen lassen kann.
Cool. Ich kenne die nämlich, kenne ich die? Ich weiß nicht, ob ich die kenne.
Vielleicht. Ich kann es gleich mal anmachen.
Ja, bitte. Ich hör gleich mal rein. Cool. Dann bleibt uns nur noch ein
Geschenke.
Letzter Rausschmeißer.
Geschenke.
Du hast was dabei. Du hast, glaube ich, was dabei, was ich gestern noch nicht sehen durfte. Kann es sein, dass es darum ging?
Und
es
wird
ja, spannend. Ja.
Oha, ich habe für euch jeweils ein
Geschenk dabei.
Und Achtung.
Das ist für dich, Stella.
Sogar eine Box.
Ja, und das ist für dich, Christian.
Okay.
Vielleicht macht Christian zuerst auf.
Okay. Richtig schön verpackt in so hochoffiziellen Geschenkgedöns.
Ja.
Was? Ja. Oh mein Gott! Hä, wie geil ist die? Erklär mal, was es ist.
Hä? Warum?
Doch, die geht auf dem Flügel.
Okay, kurze Startschwierigkeiten.
Kannst du auch rausnehmen, glaube ich, dann geht es vielleicht einfacher. Die ist stranguliert.
Die ist zum Glück auch noch mit dem Draht fest.
Die armen HörerInnen, die wissen gar nicht, was hier aufgeht.
Es ist traumhaft.
Es ist gelb.
Es ist gelb und.
Und es hat einen Propeller auf dem Kopf. Wir haben noch, es klappt gleich, wir sind soweit. Es gibt kurz einen akustischen Hint, vielleicht.
Hat meine Flügel eingedrückt, oh nein.
Was ist das, Christian?
Es ist eine Quietscheente. Es ist eine Quietscheente fürs Fahrrad.
Das ist so geil.
Die ich
an den
Lenker machen kann.
Und also quasi ein Klingelersatz.
Und die hat einen kleinen Propeller
auf dem Kopf. Oh mein Gott.
Und die trägt Helm.
Und die trägt Helm. Aber auch mit einem sehr, sehr stabilen Kinngurt.
Ich finde auch. Also die sieht aus, die sieht so ein bisschen Karlsson vom Dach meets Quietscheentchen.
Kann den Helm abmachen.
Oh Gott. Okay, dann bin ich jetzt dran.
Ja, genau.
Okay.
Oh, irgendwie.
Es sind Quietscheentensocken. Geil. Guck mal. Mensch. Oh, wie schön sind die. I love it. Oh, die sind richtig schön. geil. Die Quietschenten. Ja, irgendwie ist das bei dir so.
Entchen?
Also, ja, wo
Entchen.
Kommt das her, das Entchen-Ding?
Ich weiß es auch nicht, aber ich hab, das war direkt die erste Situation, die ich hatte. Und eigentlich wollte ich dir auch eine mitbringen. Es gibt nämlich ja so thematische Berufsenten auch. Und,
Was ist denn meine thematische Berufsente,
bitte? Naja, es wäre die Zeitungsente geworden.
Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wäre so gut gewesen.
Ja, okay, ich dachte...
Weihnachten kommt, passt.
Ich dachte, die Socke, damit kannst du dann doch mehr anfangen. Ja, nur für den Gag, schon. Die Quietsche-Ente. Da fand ich doch die Bike-Duck dann
auch cool. Wie Anwendung sweet hat, sind ja. Die? Oh mein Gott, das ist ja super süß. Ich ja. Danke dir.
Tja, irgendwie,
der Gurt ist echt krass.
Ja.
Aber der hat sogar so eine richtige Schnalle. Also es ist schon
Also diese Geschichte Premium. Mit Enten, das hat einfach nur mit F3 angefangen, weil ich unbedingt... Es gibt ja diese kleinen... Plastikentchen, die du wirklich im 100er-Beutel kaufen kannst. Und ich wollte einfach einen Haufen Enten ins Schaufenster stellen. Es waren dann nicht so viele, aber alle fanden diese Enten einfach so geil. Und gedacht, da wäre ja gut, die haben jetzt, es waren glaube ich 200 Stück im Beutel für.
Du hast die doch dann auch so in Epoxidharz gegossen.
Genau,
genau. Und so, ne?
Weil ich auch dachte, Epoxidharz will ich mal ausprobieren. Ich habe es mittlerweile alles leer. Das ist, gab keinen glücklicheren Tag in meinem Leben, weil immer dieses blöde Harz rumstand.
Oh Mann.
Aber seitdem,
ja, das ist doch herrlich.
Seitdem Quietsche-Entchen. Sind einfach traumhaft.
Ich finde das total sweet. Oh, wie schön. Vielen Dank, Basti.
Ich werde berichten, ob der Propeller sich beim Fahren...
Ach so, ja, wahrscheinlich,
ich
oder?
Ich hoffe es.
Ja.
Sonst wäre ich enttäuscht.
Da wird heute direkt erstmal eine Testfahrt gemacht.
Direkt mal eine Ausfahrt, weil es ist auch richtig schön. Jetzt perfektes Fahrradwetter. Die Sonne knallt nicht so krass. Es ist nicht so super warm. Ja. Kann man was draus machen. Hast vielleicht keinen Gegenwind, aber wäre vielleicht auch ganz gut für den Propeller.
Ja. Ich werde berichten.
Genau.
Nächste Folge berichte ich, ob der Propeller sich dreht.
Ich habe noch eine diepe Frage zum Ausstieg, weil ich die eigentlich vorhin auch schon stellen wurde und dann gedacht habe, ach naja, ist jetzt schon noch ein bisschen viel Fahrradgedöns aber immer. oder viel Berufsgedöns. Wie sähe denn für dich, was die so eine ideale Stadt aus, so mobilitätsmäßig. Wie müsste die denn so verteilt sein? Ist das eine autofreie Stadt für dich? Oder, also es kann eine Utopie sein, es kann aber auch irgendwie was Realistisches sein.
Da bringe ich jetzt auch nochmal ein Zitat rein. Es heißt, Verkehr entsteht, wenn etwas verkehrt steht. und da kommt eigentlich die Nähe halt auch von Mobilität und der Stadtplanung ganz gut raus. Die ideale Stadt ist eigentlich halt dicht und multifunktional, dass das, was man zum täglichen Leben braucht, auch möglichst vor Ort ist, was man zu Fuß erreichen kann, im eigenen Quartier, im Fahrrad vielleicht erreichen kann und dass man gar nicht wirklich aufs Auto angewiesen ist. Und ja, letztendlich, wo wollen wir sein, wo fahren wir hin zum Urlaub, da wo es schön ist, wo man am Wasser ist, im Grünen, wo man entspannt ohne Lärm und ohne Luftverschmutzung leben kann, das finde ich ist eigentlich eine lebenswerte Stadt und darum geht es mir. Also es geht ja nicht darum, geht es darum, den Leuten Mobilität zu ermöglichen, aber letztendlich das halt auch vereinbar zu machen, dass es irgendwie keinen stört.
Mhm. Das ist dann auch so ein bisschen dieser Aspekt von 15 Minuten Stadt wahrscheinlich.
Genau, ja. Genau. Das, was in Paris ja jetzt auch sehr aktiv verfolgt wird. Also die haben ja radikale Maßnahmen durchgetroffen, die auch kostenintensiv sind, aber da...
Wo die Leute sich dann mit Sicherheit auch, also ich finde immer wieder faszinierend, wenn du so Geschichten hörst, da wird eine Straße komplett vom Autoverkehr quasi befreit und wird gemeckert und dann ist es umgesetzt und alle finden es eigentlich geil, weil du hast öffentlichen Raum. Du hast, auf einmal kannst du vor dem Haus sitzen und es fährt nicht die ganze Zeit ein Auto dran vorbei.
Ja, ich frage mich immer, wenn man das umdrehen würde, wie groß der Widerstand wäre.
Ja.
Wenn jetzt beispielsweise sich durch die Mainzer Altstadt Autos zwängen in Zukunft oder über die Zeil wieder.
Ja, das stimmt. Ich bin ja manchmal schon irritiert. Also ich war jetzt neulich in Marburg und da gibt es, also in der Oberstadt ist ja auch alles sehr eng und kleine Gassen und so. Und da fahren aber manchmal Autos durch. Wir müssen auch manchmal einfach durch, so transportmäßig. Mhm. Und das ist schrecklich. Also das macht einfach die Stadt so richtig kaputt. Und umgekehrt, weiß ich noch, war ich vor ein paar Jahren mal in Wiesbaden auf dem Superblock. Und das war krass, weil das war einfach so ein Quartier und da waren keine parkenden Autos, da war gar nichts. Da war einfach, natürlich ist das, glaube ich, utopisch, das jeden Tag irgendwie so zu machen. Perspektivisch vielleicht, aber halt jetzt so vom einen auf den anderen Tag. Aber das war irgendwie fürs Gefühl, weißt du? Also, dass die Leute, die da wohnen, mal checken, krass, das macht einen Unterschied.
Ja.
So. Ja. Naja.
Schön. Das,
du, ich wollte gerade sagen, wir arbeiten dran, aber eigentlich arbeitest du dran. Ja, genau. Also.
Wir weisen immer freundlicherweise darauf hin. Und ich will es eigentlich gerne nochmal irgendwie ein bisschen aufklären, weil es jetzt ein paar Mal in der Folge kam, irgendwie mit dem Anreiseweg und sowas. Also ihr habt im selben Haus gewohnt, jetzt wohnen wir im selben Haus.
Ja.
Deswegen Treppe rauf.
Also war, eine der praktischsten Folgen.
Ja,
auf jeden
genau.
Fall.
Bisher. Einmal Treppe rauf und.
Und ich habe es ja auch nicht so weit, weil wir sind ja hier in der 15-Minuten-Stadt.
Perfekt. Also.
Ich habe 14 Minuten gebraucht.
Und sogar von der einen Stadt in die andere. Mhm.
Ja, das ist alles, kommt alles zusammen hier.
Wir können festhalten, wir sind auf einem guten Weg.
Wir sind auf einem guten
Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Es wird alles gut. Mhm. Ich spiele uns raus.
Und ich sattel dann gleich mal mein Fahrrad. Und du kommst mit runter und befestigst dein Entchen.
Ich befestige das Entchen.
Ich beende mein Entchen.
Ich beendige das Entchen und werde das an den Lenker
hinsetzen. Das ist aber waschmaschinenfest, glaube ich.
Oh Gott.
Ja, das ist jetzt ein...
Das ist
also ich benutze ja mein Fahrrad immer wirklich für einen...
Ja, du kannst den Helm abnehmen.
Für die Fahrt zur Arbeit.
Ja.
Aber wobei, ich kann bei der Arbeit kann ich ja das Fahrrad... Ich schließe es ja... Da kommt ja keiner dran. Darf nur nie. Du kannst es aufmachen.
Man kann sogar die Schnelle aufmachen, das ist ja irre.
Das ist ja Hightech.
Crazy.
Ich hoffe, dass mir das beim
Frankfurt
beim HR keiner klaut.
Oh ja, das würde ich abmachen.
Ich will es abmachen, das kommt auf dem Schreibtisch dann.
Ist das stark.
Oh wow.
Herrlich.
So, dann vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du die weite Reise auf dich genommen hast.
Sehr gerne.
Und mir bleibt nur noch zu sagen, Steilzeit, Rüsselsheimer Podcast. Ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns in 2 Wochen.
Macht's gut.